einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es hat sich irgendwie abgezeichnet und kam dann doch überraschend. Marco Rose wurde heute nach rund 2,5 Jahren von RB Leipzig entlassen. Eigentlich wollte man irgendwie gemeinsam bis zum Saisonende kommen, aber nach dem trostlosen 0:1 in Gladbach gestern zogen die Bosse die Reißleine vor dem bisher wichtigsten Spiel dieser Saison, dem DFB-Pokal-Halbfinale am kommenden Mittwoch in Stuttgart. Erhoffen sie sich einen neuen Impuls. Das sind unsere Themen. Das Rose aus, die Sorgen der Bayern, die Münchner werden vom Verletzungspech geplagt und die Adler fliegen. Eintracht Frankfurt ist auf dem Weg in die Champions League. Das alles und noch viel mehr wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann, Champions League-Sieger mit dem FC Liverpool, glaubt, Hugo Ekitike könnte die 100-Millionen-Euro-Marke knacken. Herzlich willkommen, lieber Didi. Herzlich willkommen an den Kollegen von RAN, Martin Volkmar, Chef vom Dienst dort seit über 30 Jahren oder fast 30 Jahren im Geschäft, Experte für die Bayern. Und er meint, dass die Bayern sich grundsätzlich mit dem Namen Ralf Rangnick beschäftigen. Werden wir nachher auch im Detail besprechen. Der Kollege Thomas Wagner, auch seit fast 30 Jahren, Thomas,
nein, das stimmt so lange,
im Geschäft, bei uns unter anderem für die zweite Bundesliga als Moderator im Einsatz. Und Thomas meint, die Entlassung von Marco Rose ist absolut nachvollziehbar. Und dann begrüße ich noch einen Mann in der Runde, nämlich Martin Schmitz, der Marco Rose sehr gut und sehr lange kennt. Er war Ihr Co-Trainer und auch Ihr Spieler in Mainz. Fast 15 Jahre erfolgreich bei Mainz 05 gewesen. Mainz, so haben Sie gesagt, hat mein Leben geprägt. Werden Sie im Herzen, Martin, immer Mainzer bleiben?
Ja, ein Stück weit ganz sicher. Also wenn man so lange eine Ära da mit dabei ist, seit 15 Jahren, 12 Jahre ganz aktiv. Also glaube ich, nimmt man schon was mit, das bleibt und wird ein Stück im Herz bleiben.
Ja, ja, also Sie kennen Marco, ich habe das eben angesprochen. Leiden Sie so ein bisschen mit, wenn dann ein guter alter Bekannter dann den Job verliert? Oder nimmt man das einfach als Teil des Profibusiness?
Ja, so unter Trainern leidet man schon immer ein bisschen mit. Und wenn man zu einem dann noch einen persönlichen und intensiveren Kontakt hat und ein Freund ist, dann leidet man dann schon auch mit. Und deshalb war ich auch heute sehr überrascht anhand von den Aussagen von vor 2-3 Wochen vom Marcel Schäfer. Aber ja, man leidet schon mit, das tut schon weh.
Wie ist es eigentlich selber, wenn man entlassen wird? Wie ist der Tag der Entlassung? Ist man irgendwie vor den Kopf gestoßen oder läuft irgendwie total merkwürdig durch die Gegend? Oder wie ist das bei Ihnen gewesen?
Also eigentlich ist es so, dass man in erster Linie, es kommt ja nie aus heiterem Himmel. Ja. Entweder spielen die Resultate nicht so, wie man gerne hätte. Und dann plötzlich ist der Termin, es kommt zum Gespräch und dann wird das erläutert und dann ist es in erster Linie hart. Aber seltsam ist, die 1, 2, 3 Tage danach ist fast wie eine Erleichterung.
Aha.
Ein schwerer Rucksack fällt ab, so dieser Druck, was die Tage davor, wo man nicht mehr gut schläft, so ein Druck ist immer drauf, der fällt plötzlich weg und das ist fast wie eine Erleichterung und man fühlt sich relativ gut, aber das hält nicht so lange, weil der Bumerang kommt dann zurück und dann beginnt die Aufarbeitung und warum und wieso und hätte man dann dem Spiel und hätte ich vielleicht anders wechseln sollen oder warum ist jetzt dies, warum das?
Also es geht einem schon nah.
Ja, ne? Unheimlich nah und deshalb, es sind ja auch immer Freundschaften, die
auf dem Spiel stehen.
Wenn ich mich erinnere, letzter Herbst die Entlassung in Mainz von Svensson,
ja.
Einer, der da 15 Jahre oder Spieler ist, Trainer ist, mein Co-Trainer war, dann Jugendtrainer war, dann kommt er zurück. Und irgendwann läuft es nicht so und man will, dass es wieder läuft. Man ist mit intensiven Gesprächen, man weiß auch, wir entlassen dich nicht, wir wollen weitergehen. Aber irgendwann ist das große Ganze halt trotzdem überwiegend.
Ja,
und dann muss man halt trotzdem wieder den Weitblick haben. Und deshalb, es geht halt immer nur eins, das Sportliche, das Wirtschaftliche und dann halt immer auch die Freundschaften, die da, deshalb, das ist auch keine schöne Geschichte, wenn man auf der anderen Seite ist, als Sportdirektor, wie aber auch als Trainer.
Kann ich mir gut vorstellen. Wir sprechen gleich weiter über die Entlassung von Marco Rose, aber heute war ein dichter Tag in Bezug auf Nachrichten. Der Kicker, Didi, hat gemeldet, dass die Bayern den Vertrag von Thomas Müller nicht verlängern werden. Die Vereinsikone, der Rekordspieler, das ist auch eine sehr schwierige Situation sportlich in dieser Saison, nicht nicht mehr so dominierend, wie das in früheren Jahren der Fall war. Glaubst du, dass es tatsächlich so kommen wird, also dass sich die Bayern und Müller bisher es nicht bestätigt trennen werden?
Also Max Eberl hat sich ja zu Wort gemeldet heute Nachmittag, hat gesagt, dass es weitere Gespräche geben wird. Im Moment liegt wohl kein Angebot vor. Die Tendenz geht wohl dahin, dass man sich trennen wird, aber final ist es noch nicht. Nur wenn du mich heute fragst, wird es so kommen, sage ich wahrscheinlich ja.
Und wie fändest du das?
Wenn man solche Entscheidungen treffen muss, da gibt es keine Sieger. Und es gibt ja nie den richtigen Moment, aber mit Sicherheit den falschen Moment. Du musst es halt dann irgendwie versuchen zu kommunizieren. Wenn man sich anschaut, er spielt sehr begrenzt eine sportliche Rolle. Jetzt muss man mal schauen, jetzt einige Verletzte, auch wenn die Verletzten Abwehrspieler sind, ob er mehr zum Spielen kommt. Aber Uli Hoeneß hat es ja wahrscheinlich zum falschen Zeitpunkt am Abend seiner Dokumentation, die rauskam, gesagt, dass es nicht gut ist, wenn so eine Vereinsikone dann nächstes Jahr vielleicht 10 oder 15 Spiele macht und dann abtritt. Ich glaube, dass es im Sommer jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, weil dieses Jahr, wenn er gespielt hat, hat er noch Leistung gebracht. Es wird nächstes Jahr sehr wieder ein Jahr älter oder ein halbes Jahr. Das wird mit Sicherheit nicht einfacher. Ich glaube, dass es die richtige Entscheidung wäre. Nur du musst das natürlich versuchen, der Müller-Seite auch rechtzeitig und so zu kommunizieren, wie er es auch verdient hat. Weil er ist eine Ikone, er wird möglicherweise irgendwann mal wieder einen Job bei den Bayern übernehmen, auch wenn er noch ein, zwei Jahre woanders spielt. Aber ich glaube, das ist für beide Seiten wahrscheinlich das Beste.
Ja gut, und je länger das jetzt so wabert, umso schlechter ist das. Also irgendwann muss man dann schon klar sagen, so oder so. Das ist logisch, sprechen wir nachher ausführlich drüber, wenn wir uns mit den Bayern näher beschäftigen. Jetzt zurück zu Marco Rose. Zeitpunkt ist irgendwie schwer zu greifen, finde ich. Ich habe gesagt in der Einleitung, einerseits hat sich abgezeichnet durch Ergebnisse, durch Auftritte. Auf der anderen Seite war es überraschend, unter anderem, weil Marcel Schäfer gesagt hat, eigentlich wollen wir weitermachen mit Rose. Wie schätzt du diese Situation ein?
Also ich habe die Aussage von Marcel Schäfer gestern auch so verstanden. Jetzt wird halt gesagt, es ist nicht konkret nach dem Trainer gefragt worden. Was ich weiß, ist, dass die sich dann in der Nacht noch zusammengeschaltet haben oder am späten Abend. Jürgen Klopp, Oliver Minzlaff, Mario Gomez und eben Marcel Schäfer und dann so entschieden haben. Soweit ich weiß, waren Schäfer und Klopp schon eher in den letzten Wochen auch eher pro Rose und haben immer versucht, nochmal ihn zu halten. Kennen ihn ja auch lange. Aber am Ende muss man ehrlicherweise sagen, und das haben ja auch andere jetzt geschrieben, die Argumente sind ihm natürlich komplett ausgegangen, sowohl spielerisch als auch von den Ergebnissen her. Leipzig ist Zehnter in der Rückrunde.
Das hieße dann, dass sich Minzlaff möglicherweise durchgesetzt hätte?
Also es gibt Leute, die sagen, Minzlaff hätte schon viel früher den Daumen gesenkt, wenn es nur nach ihm gegangen wäre. Er hat ja im Herbst dieses Kicker-Interview gegeben, da hatte die Saison gerade angefangen, wo er gesagt hat, wir laufen immer unseren Ansprüchen hinterher, wenn es drauf ankommt, sind wir nicht da, das muss sich ändern. Ja. Das war vor dem Champions-League-Start und dann kam die Champions League und das war natürlich desaströs, wie Leipzig da abgeschnitten hat. Und ich glaube schon, auch qua Amt, hat er immer den Promotionsfaktor da im Hintergrund. Deshalb ist die Champions League auch so wichtig für Leipzig.
Thomas, du hast mir mit auf den Weg gegeben, dich so anzukündigen, dass du der Meinung bist, diese Entlassung sei nachvollziehbar. Stehst du nicht mit alleine da? Aber warum siehst du das so?
Also eigentlich hat es mich gewundert, dass es nicht schon früher passiert ist. Der Kollege hat hier schon einige Punkte genannt. Ich glaube, was Minzlaff ganz sauer aufgestoßen ist, dass im letzten Jahr, als die Bayern gefühlt geschwächelt haben, Leverkusen halt reingestochen ist in diese Lücke. Man hat sich immer mit Dortmund so ein bisschen um Platz zwei gestritten. Plötzlich ist da ein anderer Player da. Mhm. Und gefühlt geht es ja von der Bundesligaspitze immer ein bisschen weiter runter, obwohl man so toll in die Saison reingekommen ist. Sie haben am zweiten Spieltag in Leverkusen gewonnen. Martin hat auch gesagt, Champions League, das bei allen schweren Gegnern, also dass du schon nach 6 Spielen chancenlos bist, das darf nicht sein in dem Gedanken.
Aber das war ja alles im Herbst und trotzdem kommt jetzt der Zeitpunkt in irgendeiner Form vor diesem Pokal-Halbfinale.
Richtig, aber wenn du dir mal anschaust, wie sie auswärts spielen in der Rückrunde, ich glaube, sie haben 5 Auswärtsspiele nicht gewonnen, sie haben 8-mal zu 0 gespielt, also ohne eigenen Treffer. Sie haben viele Verletzte. Ich glaube auch, dass es Minzlaff, dass der schon früher die Reißleine gezogen hätte. Jürgen Klopp kommt neu in den Verein, will aber nicht als erste Amtshandlung seinen alten Kumpel entlassen. Mhm. War dann vielleicht sogar ein bisschen der Hemmschuh. Aber wenn du dir auch die Leistungen anschaust, dann fehlt dir gerade im Moment die Fantasie, wie man in Stuttgart gewinnen möchte.
Und da wollen wir mal nachfragen vor Ort bei unserem Experten für RB Leipzig, bei Sky Sport News, nämlich bei Philipp Hinze. Philipp, schönen guten Abend. Wir haben schon so ein bisschen andiskutiert, wie wir die Entlassung oder die Trennung von Marco Rose und RB Leipzig bewerten. Hat dich dieser Zeitpunkt jetzt heute Morgen kalt erwischt oder hast du gestern nach allem, was du auch wusstest, damit gerechnet?
Also für mich gab es so 3-4 Zeitpunkte, die deutlich sinnvoller gewesen wären. Vor allem das 1:5 im November gegen Wolfsburg, der Gipfel der damaligen Krise. Man hielt zusammen, auch gestern Marcel Schäfer mit den Worten, wir gehen zusammen, wir gehen gemeinsam ins Auswärtsspiel nach Stuttgart. Doch dann, völlig richtig angesprochen in der Runde eben, kam es zur Elefantenrunde. Jürgen Klopp, Marcel Schäfer, Mario Gomez, Oliver Minzlaff bis tief in die Nacht rein mit der gemeinsamen Entscheidung, ja, wir trennen uns per sofort von Marco Rose, der heute Morgen genau hier hinter mir darüber informiert wurde, sich dann persönlich von der Mannschaft verabschiedet hat, die, das unsere Info, definitiv kalt erwischt wurde. Die Mannschaft war klar der Überzeugung, wir gehen mit Marco Rose ins Auswärtsspiel in Stuttgart. Ich sage rein ergebnistechnisch, rein tabellarisch findest du 100 Argumente pro Trennung und dennoch sage ich, der Zeitpunkt jetzt, den hätte man sich schon deutlich günstiger wählen können.
Weißt du, wie Rose das aufgenommen hat?
Ja, Marco Rose kam hier ganz normal zum Auslaufen, um ihm das Auslaufen zu leiten. Also auch er war gestern Abend nicht informiert worden. Du, Marco, wir haben jetzt eine Elefantenrunde und dann knallt's vielleicht. Also auch Marco Rose, ich will nicht sagen, aus allen Wolken gefallen, aber zumindest mal überrascht, dass es jetzt dann doch nach dem 0:1 in Gladbach beim Ex-Club wohlgemerkt zu Ende war.
Wir haben eben aus der Runde gehört von Martin Schmidt, dass man als Trainer durchaus auch mal ja fast erleichtert sein kann mit etwas Abstand, wenn es vorbei ist. Wenn ich jetzt aus der Ferne auf Marco Rose geschaut habe, ist mir aufgefallen, dass er so gewirkt hat, als wäre das Feuer, die Energie nicht in diesem Maße da, wie man das von ihm kannte. Kann es sein, dass er auch ein Stück weit vielleicht sogar erleichtert ist?
Ich denke, das wird jetzt, das wird die nächsten Tage kommen. Definitiv, der Druck wird etwas abfallen, wie es Martin Schmidt eben auch richtigerweise beschrieben hat. Denn auf Marco Rose lastete unglaublich viel Druck. Und auch das kann ich übrigens bestätigen. Wenn Oliver Minzlaff allein im Amt gewesen wäre, noch hier als CEO von RB Leipzig, wäre nach dem 1:5 gegen Wolfsburg im November schon Schluss gewesen. Marcel Schäfer sprach sich immer wieder für Marco Rose aus. Auch Jürgen Klopp, einer der Verfechter pro Rose. Aber irgendwann war man jetzt eben bei der Entscheidung, jetzt oder nie, also sich dem Schicksal ergeben, vielleicht Neunter werden, in Stuttgart nochmal ordentlich verwackelt werden oder eben jetzt die Entscheidung treffen, mit Jude Löw irgendwie probieren, die Saison zu retten. Das heißt übrigens Pokalsieg in Berlin und Top 4 in der Bundesliga mit einer mausentoten Mannschaft. Das wird schwer.
Philipp, einmal dazu, du bleibst dann noch bei uns. Lernen wir jetzt aus dem, was wir gehört haben und auch von dir hören, im Zweifelsfall setzt sich Minzlaff gegen Klopp durch?
Boah, schwierige Frage. Oliver Minzlaff schon deutlich länger dabei mit sehr viel Expertise, was Red Bull, was RB betrifft und einer, der verlieren hasst. Das mag keiner im Profigeschäft, aber Oliver Minzlaff will genau in die Lücke, die Didi angesprochen hat, genau in die Lücke, wenn Bayern patzt rein und nicht zugucken. Hui, was macht denn Leverkusen da? Also Oliver Minzlaffs Wort hat noch immer massiv Gewicht und übrigens auch Chef des Aufsichtsrats. Also ja, wenn Minzlaff spricht, dann hören definitiv alle zu, auch Jürgen Klopp.
Ja, und Jude Löw, die Interimslösung, das werden wir gleich auch naja noch einordnen. Aber zunächst nochmal inhaltlich muss man ja auch sagen, das klang ja auch schon an, dass diese Leipzig-DNA, schnelles Umschalten, sehr intensives Spiel, hohes Tempo, in diesem Maße nicht zu sehen war. Muss sich das Rose ankreiden?
Ja, weiß es nicht, ob krass das der ausschlaggebend war. Also vieles ist vorhin in der Runde angedeutet, die verletzten Spieler, die in dieser Saison da waren über lange Zeit, dann kommst du nicht richtig in Tritt. Auch wichtige Spieler, dann Xavi hat sehr, sehr lange gefehlt.
Abgänge natürlich auch,
Abgänge
klar.
Abgänge auch, also das war auch keine einfache Gemengelage. Und so, glaube ich, ist das eines aus vielem. Der Fußball war immer noch griffig, der Fußball war immer noch nach dem Umschalten, ging schnell mit Open da vorne, mit dem Tempo.
Fandest du wirklich, auch auswärts? Ich fand das manchmal wirklich auch gestern müde wirkend.
Was halt oftmals ist, wenn du so eine klare Philosophie fährst, wie Red Bull, bist du irgendwann auch entschiffert. Also irgendwann weiß man auch genau, das weiß ich auch, wir haben in den letzten Jahren mit Mainz auch immer gut ausgesehen gegen Leipzig. Wenn du genau weißt, was sie nicht so gut können, dann versuchst das dahin sie zu locken und dann mit den Waffen von ihnen dann zum Teil auszukontern. Das ging gut. Also man hat irgendwann mal, ist das auch durchschaubar und dann brauchst du eine Weiterentwicklung auch. Und ich glaube, dass es ein Produkt aus vielem ist, aber die Entlassung jetzt ist sicherlich sehr, sehr überraschend. Auch ganz sicher ich kenne ja Marco sehr, sehr gut, ich habe jetzt mit ihm direkt nicht geredet in den letzten Wochen, aber der hat das vielleicht eher vor der Länderspielpause erwartet, als das Spiel danach, wenn gerade 3 Tage später schon wieder ein Spiel kommt. Da bin ich überzeugt, dass es überrascht.
Aber du glaubst nicht, glaubst du, er hat möglicherweise ein Signal gegeben von sich aus und das klang jetzt nicht so, um ehrlich zu sein.
Es sind ja immer verschiedene Gemengelangen drin. Es ist auch seltsam, heute Morgen wurde entlassen und jetzt am Nachmittag ist der Neue schon da, der Scholti. Ich glaube kaum, dass die dem heute Mittag angerufen haben und gesagt, du, der Rose ist jetzt weg, können wir reden. Vielleicht konnte der vor zwei Wochen nicht. Wir wissen gar nicht, was das schlussendlich, ich möchte gar nicht sagen, da hat irgendeiner oben gesagt, so jetzt müsst ihr, sondern das ist immer auch eine Gemengelage aus vielem. Und ich finde es auch sehr überraschend, aber noch überraschend, dass der 3-4 Stunden später der neue Trainer schon da ist. Also dann waren die Glaubensbekenntnisse für Rose vielleicht doch nicht so, wie sie nach außen waren. Deshalb.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gehört zur Professionalität dazu, den Fall B oder C vorzubereiten. Das muss man natürlich auch sagen.
Das sagen wir auch immer. Und unsere Rolle, das ist natürlich klar. Das ist ja.
Und du hast gerade, oder ihr habt gerade auch darüber gesprochen, über die klare Philosophie von RB. Das finde ich auch interessant, weil ich glaube, dass dieser Fußball, der ja relativ neu so vor 10 Jahren war. Ich weiß, wie Salzburg mal die Bayern ausgespielt hat, mit Rose damals in einem Testspiel, Benfica Lissabon damals mit Schmidt, dass dieser Stil so ein bisschen in seine Endzeitphase eindringt, weil viele Mannschaften, auch die weniger finanziell ausgestatteten in der Bundesliga, das mittlerweile können. Und wenn du Leverkusen siehst, die spielen aktiven Fußball, ganz anders als RB. Mhm. Und Marco Rose hat, glaube ich, mit dem Kader nicht den allerletzten Schritt geschafft, das zu transformieren. Auf der anderen Seite gehört auch zur Wahrheit, wenn du permanent Spieler verkaufst, wie in Kunku und so. Ich finde, wenn Minzlaff den Anspruch hat, dann verstehe ich nicht ganz, warum sie immer die Besten verkaufen und dann nur hoffen, dass sich einer vielleicht wie ein Xavi oder ein Openda so weiter entwickelt. Da muss man auch mal nachfragen.
Sie gehen ja schon wieder davon aus, im Sommer ist der nächste Umbruch geplant, da sollen wieder Topspieler verkauft werden. Deshalb ist die Champions League auch so wichtig, weil sonst muss vielleicht nochmal ein Topspieler verkauft werden. Die DNA sehe ich genauso, das hat mir auch einer gesagt, der RB-Fußball ist verschwunden sozusagen. Man muss aber auch sagen, das liegt glaube ich nicht nur am Dechiffrieren, sondern wenn man sich anguckt, wen die alles in der Offensive haben und wie die da gestern gespielt haben. Ich glaube, die hatten gar keine richtige Torchance mit Openda, mit Cesco. Das ist natürlich dann auch zu wenig, muss man sagen. Und bei Löw, der ist ja schon im RB-Kosmos, der ist ja im Januar schon geholt worden von Klopp, soweit ich weiß. Da wird natürlich bestritten, dass der sich jetzt schon warm gelaufen hat. Aber das war natürlich schon klar, vielleicht auch woanders in Salzburg oder so, dass man so einen dann gerne in der Hinterhand hat.
Einmal nachgefragt vor Ort. Philipp, also die Personalie Löw, bewertest du wie? Der wird ja als Interimstrainer zunächst mal bis zum Saisonende installiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann denkt man über eine, wie auch immer geartete, externe Lösung nach und wird sie dann präsentieren.
Ganz genau, das ist wichtig zu unterstreichen. Jörg Löw rein interimistisch bis zum Saisonende. Auf der parallelen Seite prüft RB jetzt, welche große Lösung man für den Sommer bekommt. Warum hat man sich für Jörg Löw entschieden? Weil er A, sofort verfügbar war, B, schon bei Red Bull angestellt als Head of Soccer Development, C, ist man komplett von ihm überzeugt, inhaltlich und auch menschlich, und D, hat er kein Problem damit, in 6-7 Wochen zu sagen, so Freunde, das war's von mir auf der Trainerposition, ich rutsche zurück in meinen Red Bull-Posten. Also all das spielte zusammen und all das war übrigens auch der Grund, warum man so lange an Marco Rose trotz der kritischen Phasen festhielt. Es gab keine adäquate Interimslösung auf dem Markt.
So, dann wollen wir uns einmal Jörg Löw noch mal vorstellen lassen. Insidern des Fußballs ein Begriff, aber so für die große Öffentlichkeit vielleicht auch nicht jedem auf Anhieb im Detail geläufig. Felix, was ist das für einer?
Ich fange mal mit der Aktualität ganz kurz an. Pause gerade beim Spiel BVB gegen Mainz. Der BVB führt 2-0. Maxi Bayer mit dem 1-0 und dann Emre Can. Und dann liefere ich noch kurz ein paar weitere kurze statistische Argumente für die Trennung. 42 Punkte nach 27 Partien. Schwächste Saison seit Bundesliga-Aufstieg 2016. Und entsprechend fällt auch das Voting aus. Klar, 64% immerhin, sagen Marco Rose. Und die Trennung ist die richtige Wahl. Ein Drittel sagt gut nein, und es werden auch Argumente geliefert, warum, weil er vor allem menschlich überzeugt. Marco Rose, super Typ und guter Trainer, menschlich trotzdem ein geiler Typ, und es wird schon mal auch was mit reingeschmissen, BVB-Comeback im Sommer, ja nicht komplett abwegig. Fakt ist, nach 125 Spielen ist Schluss bei Marco Rose und RB Leipzig.
So, und Didi Hamann hat da gegrinst. Einmal nehme ich Philipp noch mit ins Boot. Didi, dann darfst du noch was zur menschlichen Komponente sagen bei Marco Rose. Was glaubst du denn jetzt, Philipp? Wird es diesen erhofften Impuls geben für das Spiel am Mittwoch?
Boah, wir haben schon sehr, sehr viel erlebt, was nach Trainerwechseln möglich ist. Aber was man wirklich festhalten muss, RB hilflos, planlos, mausetot und völlig leer. Das hat überhaupt nichts mit Bundesliga-Fußball im oberen Drittel zu tun, was da aktuell stattfindet. Sollte es jetzt einen Impuls geben, dann muss man tatsächlich sich intern mal fragen, was da eigentlich los war. Also natürlich ist das eine reine Kopfsache. Natürlich ist Benjamin Šeško ein überragender Stürmer, genau wie Luis Openda oder auch Xavi. Die haben das alle im Fuß. Hier oben aktuell massiv blockiert. Ein letzter Satz zu Marco Rose, Patrick, ich möchte das auch nochmal klar sagen, die menschliche Seite absolut top, die 2,5 Jahre Zusammenarbeit hier auf journalistischer Ebene, da kann man kein schlechtes Wort verlieren, also auch menschlich wünsche ich ihm natürlich alles Gute.
Und einmal noch vorausgedacht, Geister und schon Namen durch Leipzig, ich habe heute im Netz irgendwo gelesen, dann Ralf Rangnick, ne, das wäre so eben so wie Rose zurück zum BVB, natürlich würde es jetzt diverse Spekulationen geben, aber Roger Schmidt wird logischerweise immer genannt, vielleicht aber auch mal so ein Hidden Champion sozusagen, wie es die Bayern mit Kompany geschafft haben, was glaubst du?
Du, eins kann ich dir sagen, wenn sie Ralf Rangnick zurückholen müssten, dann müsste Oliver Winzlaff gefühlt über 6 Kilometer Schatten springen, um das zu machen. Also das will ich nicht komplett ausschließen, aber sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Sebastian Hoeneß, eine große Lösung, ist vom Markt, hat verlängert. Ja, Roger Schmidt hält sich hartnäckig. Da hören wir aber hier und da auch klare Dementi. Oliver Glasner, ein spannender Name, den wir beobachten müssen. Aber richtig, was du sagst, hinten Champion, auch da müssen wir in die Recherche gehen. Das werden spannende Wochen. Interimistisch geht's erstmal mit Jolt Löw weiter.
Philipp, vielen herzlichen Dank für die spannenden Infos aus Leipzig. Dir wird es auch in den kommenden Tagen nicht langweilig. So viel steht fest. Dankeschön, Didi. So, und jetzt nochmal dein Schmunzler eben, als die, wie ich finde, zu Recht menschlichen Qualitäten von Rose angesprochen wurden.
Ich kenne ihn nicht persönlich und was ich höre, was ich sehe, glaube ich, dass er menschlich absolut in Ordnung
ist. Ihr kennt euch wirklich nicht persönlich?
Nee. Nee.
Aber ihr wolltet doch irgendwann mal ein Gläschen Wein zusammen.
Richtig.
Jetzt wäre doch Zeit, Didi.
Ja, ist richtig. Er hat es angeboten. Deswegen, ich will mich nicht aufdrängen. Ich glaube, dass er menschlich top ist. Und es ehrt die User, dass sie das auch nochmal herausstellen und unterstreichen. Aber der Spieler in so einer Situation ist das halt kein Kriterium. Und das ist Leistungssport. Ich glaube schon, dass Oliver Minzlaff das letzte Wort hat. Auch wenn Klopp jetzt angestellt ist bei Red Bull. Und wie Svegi richtig sagt, die Möglichkeit gab es im Herbst und ich glaube nicht. Ich glaube, nach dem Interview, was Sie gesagt haben, und dann wurde er gefragt vor 5 Monaten, ob er wusste, dass Klopp zum Verein kommt. Das sind auch Leute, die beide Mainz-Vergangenheit haben, die, glaube ich, miteinander gespielt haben, die sich kennen. Und er hat das mit Nein, er hat das verneint. Ja. Und ich hatte das Gefühl, schon die letzten Monate, da ist was verloren gegangen, dass er das Vertrauen nicht gespürt hat. Weil wenn du einen Trainer hast, dann musst du dem doch sagen, wenn er jemand in den RB-Kosmos kommt, mit dem er gespielt hat, den er sehr gut kennt, dass der in den Verein kommt. Das hat man nicht gemacht. Und deswegen ist da irgendwas kaputt gegangen. Ich glaube schon, dass es irgendwo eine Erleichterung oder Befreiung für ihn ist. So hat er gewirkt die letzten Wochen und Monate. Auf der anderen Seite, wenn man im Herbst den Schritt gegangen wäre, weiß ich nicht, ob sie jetzt schlechter dastehen würden. Und eine Sache noch zur Qualität. Xavi lange verletzt, Schlager fehlt an allen Ecken und Enden, ist ein unheimlich wichtiger Spieler. Und da musst du natürlich schauen, ob die Mannschaft dann wirklich so gut ist, wie sie denken.
Ja, und der Verein muss sich natürlich schon auch fragen, warum es wenig oder gar nicht gelungen ist, eigentlich so eigene junge Spieler nachzuschieben, die dann dieses Tempo, diese Intensität im Grunde genommen auch verkörpern.
Ja, aber das war noch nie der Fall, Patrick.
Also, ja, aber da musst du ja eigentlich hinkommen.
Wenn seit 10 Jahren, glaube ich, mehr aus als jeder andere
Verein. Ja, aber wenn du diese DNA hast, müsste das ja eigentlich dein Ziel sein.
Und ich glaube, es ist ja auch das Ziel. A-Jugendtrainer rausgeflogen, weil halt eben gar keiner aus der Akademie kommt. Die geben wahnsinnig viel Geld aus. Aber die vielleicht eins nur, was mir gerade auffällt, weil er es sagt, Marco Rose selber, alle haben damals gesagt, das ist vielleicht eine der heißesten deutschen Traineraktien. Dann hat er meiner Meinung nach den großen Fehler gemacht, er bringt Gladbach in die Champions League ins Achtelfinale und verhandelt aber nach 15 Monaten schon mit Dortmund. Mhm. Und Dortmund ist eigentlich schiefgegangen. Vizemeister in beiden Pokalwettbewerben in der Champions League, früh raus, Europa League direkt raus. Und jetzt in Leipzig, also er hat, glaube ich, im Moment noch nicht diesen Sprung in die allerhöchste Trainerkategorie in Deutschland geschafft. Und ich wüsste jetzt auch keinen Verein, gerade in Deutschland, wo ich ihn jetzt verorten würde. Und das korrespondiert meiner Meinung nach mit dem, was du gerade gesagt hast. Diese Auftritte wirken gar nicht mehr so energetisch, wie er selber als junger Trainer selbst in Gladbach auf mich
noch. Aber das könnte ja wieder kommen, wenn er eine Pause hat und dann wieder die Akkus sozusagen voll sind. Er ist Pokalsieger geworden, 22, also das wird schon bleiben. Aber klar, ne, die Tendenz am Ende, die sprach jetzt eindeutig gegen ihn. Wie ist das jetzt eigentlich für einen Trainer, der nach Leipzig geht, wenn da Jürgen Klopp höchst dekoriert und mit all dieser Strahlkraft sitzt? Ist das gut Oder denkt man sich, ha, ich muss dann jeden zweiten Tag in gewisser Form oder jede Woche erläutern, warum ich was wie mache?
Also so im Kosmos ist es natürlich schon komplett anders zu arbeiten, wie jetzt zum Beispiel in Freiburg oder in Mainz. Das ist ganz klar. So Freiburg-Mainz, wenn ich es als Vergleich nehmen kann, da ist der Trainer so der Motor des Vereins. Ja, ja. So, welchen Spieler holt man, redet er mit, man fragt ihn, einen Spieler, den er nicht sieht, nicht will, den holt man gar nicht. So, das ist so die Triebfeder. Und wenn du so in einen Kosmos reinkommst, wo so ein großer Sponsor vor dran ist und eine große sportliche Führung, dann bist du halt nie allein, dann hast du Ideen, aber es gibt verschiedene andere Ideen, dann gibt es natürlich Koryphäen, ein Rangnick ist auch nie ganz weg, jetzt ist noch Klopp dazu, also das sind schon, ich glaube, dass du da nicht wirklich immer dein Ding machen kannst, sondern auch vieles, ich glaube auch nicht, dass er im Sommer wollte, die Spieler, die alle gingen, ich glaube, das war halt auch nicht einfach dann zu bewerkstelligen, dann wieder erfolgreich reinzukommen, wenn hier immer die besten 3, 4 weg sind. Das erleben wir ja oder haben wir in Mainz ja auch erlebt. Mhm. Da musste man halt jeder, wenn es mal gut läuft, musste so die 2, 3 besten. Damals, als ich in die Euroleague kam, war schon mal gerade Loris Karius, Baumgartlinger und Younes Mali weg.
aber die Erwartungen bleiben gleich.
Aber mit denen drei sind wir da hingekommen, ja. Und die Erwartungen sind dieselben. Ja, und, ja. Und dann sind wir, waren wir die, die dann Spieler holen, um wieder zu entwickeln, bis die irgendwann da sind und nicht 1-1 austauschen. Und in Leipzig passiert das auch, natürlich in Level höher, wirtschaftlich und finanziell. Und das dann natürlich unter dem Brennglas des Drucks dann, unter dem Kosmos dann immer zu liefern. Ich glaube schon, dass das dich auch braucht und vielleicht, ihr sprecht die Energie an, also da irgendwann mal vielleicht auch ein bisschen was fehlt. Das
ist so. Wie war er denn, Marco Rose? Als Spieler und auch als Co-Trainer. Ich kenne ihn
somit zum Gegenteil also sehr, sehr gut. Also, ja,
vielleicht kannst du mal vermitteln.
Als ich 2010 nach Mainz kam, als U23-Trainer, wurde er zu mir abgestellt als Stützspieler. Der war dann Innenverteidiger, Linksfuß. Beim Tuchel oben hat er nicht mehr so viel gespielt. Da kam er zu mir. Nach einem halben Jahr kam er zu mir und hat gesagt, die Jungen müssen spielen. Der Innenverteidiger, der Meise, ist besser als ich. Lass den spielen. Ich mache deinen Assistent. Dann war er ein halbes Jahr mein Assistent. Und im zweiten Jahr war er mein Co-Trainer. Und dann hat man direkt gemerkt, das ist ein Trainer, das wird ein Trainer. Er war vom Anfang an, hat man gemerkt, es ist ein Cheftrainer. Aber er hat die Spieler geliebt, er liebt die Spieler, er liebt den Mensch hinten dran. Also er ist schon ein sehr, sehr kompletter Trainer. Und aber auch ein Stück weit, glaube ich, sensibel. Mhm. Und das ist natürlich irgendwo dann vielleicht nicht unbedingt, wo man vielleicht mal besser, vielleicht ein bisschen dickhäutiger wäre. Aber vom Typ auf Rosi lasse ich überhaupt nichts kommen. Das ist ein Weltstyp. Und ich sage, wenn der wieder bei einem Verein ist, wo er hinpasst, wenn er richtig verortet ist, geht er durch die Decke da, wo wir eigentlich mal erwartet haben. Da bin ich überzeugt.
Wo passt er denn hin? Wo würde er hinpassen?
Gute Frage. Ich habe heute gelesen, dass Ralf Hasenhüttl in Wolfsburg keine Rückendeckung vom Geschäftsführer bekommen hat über die Saison hinaus. Den fand ich ganz interessant jetzt auch bei den Leipzig-Kandidaten, weil Schäfer ihn ja damals wirklich überzeugt hat, nach Wolfsburg zu kommen. Also Wolfsburg wäre sicherlich eine Option, die ich mir vorstellen könnte, dass, wenn es so kommen sollte, dass da im Sommer eine Vakanz ist, weil natürlich die Mittel sehr gut sind. Und ich glaube, dass Marco Rose es auch ganz gut findet, wenn er so ein bisschen unter diesem medialen Radar arbeiten kann. Da hatte ich manchmal immer schon so den Eindruck, dass das eine oder andere ihm da nicht so ganz getaugt hat, gerade zu Dortmunder Zeiten.
Okay, also das Karussell kommt in Schwung. Didi, wo siehst du ihn und wen siehst du für Leipzig abschließend?
Also Wolfsburg, da hat er dasselbe wie in Leipzig, nur in klein. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt wäre. Deswegen ist natürlich immer auch eine Frage des Zeitpunkts. Ja, Hoeneß hält ihn in der Liga, kommt dann in die Champions League. Das heißt, es ist natürlich immer einfacher, die Erwartungen zu übertreffen, wenn du zum Verein gehst, wo es nicht so läuft. Ja, da gibt es in der Bundesliga große Vereine, nicht allzu viele, Dortmund abgesehen, aber auch schon, wer wird nach Leipzig gehen? Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ein Löw, wenn er das gut macht, die letzten 7, 8 Spiele, dass er dort bleibt. Weil du hast ja, es geht ja heute so schnell, ein Kovac ist jetzt 3 Monate da, jetzt wird schon spekuliert, ob er im Sommer noch da ist. Du hast ja bei niemandem eine Garantie. Ja, weil das ist ja so schnelllebig, das Geschäft. Das heißt, wenn der das gut macht und vielleicht noch unter die ersten 4 kommt, ja, dann würde ich gerne mal ein Argument holen, warum er den Job nicht behalten soll. Deswegen halte ich das nicht für ausgeschlossen.
Du kennst ihn ja. Hat er das im Kreuz? Ist er auch so wie Rose im Grunde ein Cheftrainer?
Schulte, ne? Ja. Ja, ja, kennt er aus, aus auch ein Ex-Mainzer, kommt auch ja, aus dieser Küche raus. Ist auch mit Rosi, mit Kloppo, mit allen eng verbunden, mit Tuchel natürlich, deshalb hat er ihn nachher mitgenommen. Ich weiß, als er der Spieler war, das auch, der kommt auch über die menschliche Seite, über den Mensch, über den Mensch gerne haben hinten dran. Und der, wenn du auf den Menschen setzt, wenn du den Mensch mitnimmst, dann ist auch meistens da, dass nachher die Entwicklung auch da ist, dass die Spieler individuell besser werden, und das traue ich ihm 100% zu, weil es ist auch sehr so ein Kerl, den man, wenn man mit ihm zusammen ist, direkt gern hat, und der kann die Mannschaft schon erreichen. Ich bin überzeugt, dass das ein guter Schuss ist für Mittwoch, dass man am Mittwoch nach dem Spiel sagt, wieso ging das vor 5 Tagen nicht? Also da bin ich fast überzeugt.
Ich habe allerdings auch das, ich glaube, es war das Viertelfinale gesehen gegen Eintracht Frankfurt. Da war Rose vor dem Spiel da, nach dem Spiel da, und den Effekt gab es trotzdem. Ne? Also das war dann irgendwie für dieses Spiel dieser Mobilisierungs-.
Ja, das Team Effekt war auch nie sozusagen gegen Rose.
Nein, genau, das hat man
die,
immer
die,
gesagt.
Die wollten, dass der bleibt. Ich bin auch überzeugt, dass Kloppo wollte das, und dass die alle wollten.
Aber dann stehst du als Trainer immer unter dem Verdacht, die Mannschaft machte sich einen Tick zu bequem. Wenn man hört, die Mannschaft ist komplett, also es ist ja immer so zwischen den Zeilen unterschiedlich interpretierbar.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Und da kann man ja dann auch die Frage stellen, Verletzte, stimmt, manche Spieler, die nicht im Rhythmus sind. Aber wenn sie alle wollten, dass Rose eigentlich bleibt, dann sind ja die Auswärtsauftritte noch schlechter zu erklären. Weil ich meine, nochmal, wir reden hier über den drittteuersten Kader der Bundesliga mit unfassbarem individuellem Talent. Also das darf man bei aller menschlichen Komponente da noch nicht vergessen.
Ich glaube, das ist auch der Punkt. Ne? Wenn man jetzt gerade Sebastian Hoeneß, ist ja ein gutes Beispiel. Der galt ja als Top-Kandidat für Leipzig. Es war ja eh schon mehr oder weniger so klar, hieß es, dass im Sommer ein Trainerwechsel spätestens in Leipzig passieren wird. Und dann sagt Hoeneß halt, ich bleibe in Stuttgart, verliert dann direkt. Also das wird, glaube ich, für die schwierig, international zu spielen, zumindest im nächsten Jahr. Aber das erwartet in Stuttgart eben auch keiner. Und von daher sind es ganz andere, also jedenfalls nicht so, weil die vor 2 Jahren waren sie im Abstiegskampf.
Ich bin nicht so sicher, dass es keiner
erwartet. Ja, keiner ist übertrieben. Aber es ist nicht so diese Erwartung, also letztes Jahr waren wir Vizemeister, dann müssen wir im nächsten Jahr Meister werden, gerade bei den Abgängen, die hatten. Und trotzdem ist der richtige Trainer für Leipzig in der Logik. Also da sieht man eben aus meiner Sicht RB wirklich knallhart das Geschäft. Das ist auch nicht verwerflich, finde ich, in dem Leistungsbetrieb, in dem wir uns befinden. Die sagen ganz klar, es muss die Champions League sein, es muss das Pokalfinale sein, am besten der Pokalsieg, und das haben wir gefährdet gesehen.
Ich habe auch noch was Spannendes. Ja. Wegen Scholz Löw würde ich gerne mal sagen, das kann sehr, sehr spannend werden mit ihm, wenn er nämlich diese RB-DNA-Kosmos verbindet mit der Tuchelschen Denke, mit der Art Fußball. Und die hat er ja aufgenommen über die vielen Jahre, Paris, Chelsea und Bayern. Das kann eine ganz spannende...
Also eine Form der Spielkontrolle dann auch, ne?
Eine Weiterentwicklung vom Red Bull-Fußball kann durch Scholz Löw passieren, weil er einen großen Einfluss vom Tuchel hat. Wenn man länger mit dem Tuchel zusammenarbeitet, nimmt man schon viel mit. Also das kann schon, wie du sagst, nicht nur eine Lösung sein für 3, 4, 5 Spiele, sondern eine sehr interessante Trainerpersonalie.
Aber ist natürlich dann wieder auch die Frage, will RB aber im Kern zurück zu dieser DNA, auch wenn sie möglicherweise schwer ist, immer weiter zu entwickeln, weil das eigentlich ihr Alleinstellungsmerkmal war.
Das müssen sie, Patrick. Du wirst kein Meister werden, wenn du nur am Jagen bist.
Ja.
Ein Klopp ist auch nicht Meister geworden, nur zu jagen. Der hat sich auch angepasst, der hat mehr Ballbesitz. Die waren dann auch etwas cleverer. Wenn du nicht in der Lage bist, mit Ball Spiele zu kontrollieren, dann wirst du kein Meister werden. Das geht in Salzburg oder in Österreich. Da geht das, weil der Qualitätsunterschied so eklatant war, obwohl sie das letztes Jahr auch nicht waren, die letzten 10 Jahre, war der Unterschied so eklatant und groß, dass das einfach geht. Aber du wirst in Deutschland, wirst du kein Meister werden, wenn du nur den Gegner jagst. Du musst Lösungen mit Ball haben, du musst Spiele kontrollieren können mit Ball, so wie es die Stuttgarter letztes Jahr gezeigt haben, so wie es die Leverkusener gemacht haben, so wie es die Bayern immer wieder machen. Deswegen müssen sie sich da anpassen. Und der Minzlaff kann, natürlich will er Meister werden und will da sein. Nur dann musst du auch eine Mannschaft basteln, was natürlich mit den finanziellen Auflagen, die du hast, auch nicht so einfach ist. Und ich bin gespannt. Also wenn sie nicht in die Champions League kommen dieses Jahr, also dann werden sie die nächsten 3 bis 5 Jahre, glaube ich, kein Meister, weil das wird die Sache unheimlich erschweren.
Definitiv ein Schlüsselspiel am kommenden Mittwoch. DFB-Pokal natürlich auch bei Sky zu sehen. Und auch Arminia Bielefeld am Dienstag gegen Bayer Leverkusen wird auch spannend. Das einmal kurz eingeflochten. Wir sprechen gleich über die Bayern, unter anderem über Thomas Müller, aber auch über die großen Verletzungen, Sorgen mit der Frage, gefährdet das die ganz großen Ziele? Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und werden sprechen über eine sehr spannende Personalie. Thomas Müller, die Vereinslegende der Bayern. Über Wochen hinweg ist schon spekuliert worden, wie geht es weiter mit ihm. Bleibt er oder nicht? Max Eberl hat irgendwann mal gesagt, das wären die kürzesten Gespräche. Aktuell scheint der Trend anders zu sein. Der Kicker meldet heute, es wird eine Trennung geben. Und wir fragen nach bei Felix, wie ist denn der Stand auch nach unseren Infos?
Genau das. Der Kicker hat sich heute eben sehr offensiv zu Wort gemeldet, hat das schon mehr oder weniger als Tatsache verkauft. Max Eberl hat sich heute auch bei den Kollegen der Bild gemeldet und hat eben das nochmal bestätigt, was wir auch wissen. Es gibt noch Gespräche, also das Thema ist noch nicht durch. Er hält wohl keinen neuen Vertrag, das ist die klare Tendenz, aber es ist eben noch keine beschlossene Sache. Er hat Angebote aus der MLS, aus der amerikanischen Liga vorliegen, ist durchaus eine Option für ihn. Und klar, würde das bei den Fans nicht auf positives Feedback stoßen. Was Thomas Müller betrifft, sogar ein Dortmunder meldet sich und sagt eben, er ist zwar Dortmunder, aber das tut schon weh, wenn solche Legenden gehen, und man sollte ihn als Teammanager oder Ähnliches behalten. Und das ist ja auch was, was der FC Bayern als klare Idee hat, Thomas Müller eben im Verein dann nach der aktiven Karriere zu installieren.
So ist das. Also, dass Thomas Müller in irgendeiner Form dem deutschen Fußball erhalten bleibt, ob bei den Bayern oder vielleicht auch beim DFB, ich glaube, das ist gesetzt. Das kann er selber wirklich dann entscheiden. Aber zunächst mal sprechen wir darüber, was ist jetzt mit ihm als Spieler? Man hört dann immer mal so aus seinem Umfeld, er selber hätte sich vielleicht schon noch ein Jährchen vorstellen können. Aber angenommen es käme, so wäre das jetzt ein Zeitpunkt, bei dem man eigentlich den Haken hintersetzen könnte.
Also wenn man sich das anschaut, gerade die letzten Wochen, dann glaube ich schon. Weil er ist ja wirklich nur noch Backup. Also er spielt fast nur noch letzten 10 Minuten. Ganz selten mal in der Startelf, wenn wirklich durchrotiert wurde, wie gegen Bochum. Ich glaube, er war vor allem nach der Hinrunde noch relativ zufrieden mit dem, was er gezeigt hat. Und hat dadurch auch für sich selber dann gesagt, ich könnte auch noch weitermachen. Es scheint wohl so, was man hört, er hätte gerne noch ein Jahr dran gehängt. Aber man kann Uli Hoeneß nicht so ganz widersprechen mit dem, was er gesagt hat. Auch wenn er es vielleicht zum falschen Zeitpunkt gesagt hat.
Also rein sportlich denke ich auch, wäre nach dem Jahr, wo er ja wirklich in den großen Spielen keine Rolle mehr spielt, auch nur noch die Spielanteile, aus seiner Sicht hätte ich schon fast gedacht, dass er sagt, ich lasse es jetzt dann ausklingen, eventuell nochmal in der MLS, weil er sicherlich zu keinem anderen deutschen Verein geht. Dadurch, dass Max Eberl letztes Jahr gesagt hat, er entscheidet das alleine, es werden die kürzesten Gespräche und man jetzt...
Lass uns das mal gerade, den O-Ton haben wir vorbereitet. Ach so, dann haben wir den. Ja, aber ist ja ein richtiger und wichtiger Punkt, aber da hören wir gerade mal nochmal im Original rein.
Über Thomas, glaube ich, verbietet sich zu sprechen, weil er einfach so eine Identifikationsfigur für Bayern München war, ist und auch in Zukunft bleiben wird, egal in welcher Rolle. Das wird wahrscheinlich das kürzeste Gespräch werden. Wir haben mit ihm schon gesprochen, haben uns dann eben im Grunde auf die Zukunft vertagt, und da wird es einfach in die Augen schauen sein und sagen, hey, hast du noch Bock? Willst du kommen? Welche Rolle haben wir? Und dann geht's weiter.
Und ganz so einfach war es dann doch nicht, ne?
Genau. Und das ist etwas, was ich mich frage. Wir sind ja bei diesen Gesprächen alle nicht dabei. Normalerweise muss es doch so sein. Der Müller sagt irgendwann, ich könnte mir trotzdem in der Rolle noch ein Jahr vorstellen. Und dann sagen die Bayern, ah, wir haben verlängert mit Musiala, mit Davis. Irgendwo müssen wir das Geld auch einsparen. Also entweder du verzichtest noch auf ein bisschen Geld oder wir müssen das anders besetzen. Dann kannst du es aber selbst verkünden. Du kannst sagen, du beendest das Ganze. Und dann steht die Aussage von Max Eberl. Jetzt hört man dann irgendwie Uli Hoeneß, der sagt, ich würde an seiner Stelle aufhören. Das ist ja nicht, in der Führungsspitze scheint das nicht so ganz abgestimmt. Und ich glaube, das ist es, was dann letztlich, Didi, dein Wort heute überragend, es gibt keinen richtigen, aber viele falsche Zeitpunkte. Das scheint darauf zuzusteuern, obwohl ich aus der Ferne sagen würde, es wäre jetzt für Thomas Müller gut für einen rauschenden Abschied, spielt noch 2 Jahre und kommt dann in anderer Funktion zurück.
Ja, also ich sag, so ein Spieler, sprecht die Spielzeiten, die Einsatzzeiten von ihm noch an. Ich sag, man braucht auch solche Spieler und in der Hierarchie, für im Kader, im Team, für im Training. Und das ist 100% ein Spieler, der macht die Mitspieler besser, der macht die jungen Spieler besser, der ist ein Vorbild. Und ich als Trainer oder auch in der Denke eines Sportdirektors hatte immer gerne auch Spieler, die nicht mehr so die ganz große Rolle spielen. Wir haben so Mainz auch, 2, 3. Aber die unheimlich wichtig für die Kabine, für die Öffentlichkeit und nach außen sind, weil das Wort noch zählt. Und die Spielzeit nimmt allmählich ab. Und ich glaube, wenn er sich wünscht, oder er, wir wissen es ja alle nicht, und noch ein Jahr zu spielen, finde ich dann, dass die Entscheidung dann einzig und allein bei ihm bleibt, mit seiner verdienten Fußballkarriere, was er für Bayern geleistet hat, was er für Deutschland geleistet hat, finde ich schade, wenn andere über seinen Kopf hinweg sagen, da wird nicht mehr verlängert, sondern ich finde, ein Spieler wie der Thomas Müller, der hat zu bestimmen, wann er noch spielen will und wie lange oder ob es jetzt gut ist. Und deshalb finde ich das ein bisschen komisch. Ich glaube, er sitzt daheim und denkt wahrscheinlich, was labern die da alle? Ich bin doch noch in Gesprächen, so wie ich informiert bin. Ist er noch in Gesprächen? Das ist überhaupt noch nichts definitiv. Und deshalb sage ich, so ein Spieler hat das selbst zu entscheiden. Natürlich mit den Rahmenbedingungen, da ist er klug genug, dass er weiß, ich kann nicht mehr Spitzenverdiener sein, aber da gibt's Prozedere, da gibt's mit Leistungsverträgen, dass du ein kleineres Grundgehalt, wenn du viel spielst, kommst wieder. Da gibt's Möglichkeiten, wenn so ein Spieler will, aber er soll selbst bestimmen können. Dafür hat er zu viel gemacht für Bayern und den deutschen Fußball.
Finde ich einen sehr guten, sehr spannenden und auch richtigen Punkt, um ehrlich zu sein. Und ich glaube aber, dass das, was Thomas gesagt hat, irgendwie mit reinspielt. Möglicherweise sind sich die Bayern da selber nicht ganz so einig. Aber eigentlich musst du bei einem Spieler wie Müller doch sagen, also das ist der Spieler des Vereins mit weit über 700 Spielen, der Rekordspieler dieses Clubs, das Gesicht dieses Vereins. Didi ist immer eher so auf dieser Seite Professionalität und hart, ne? Stimmt doch, Didi, oder? Wie siehst du das?
Nee, also er ist anscheinend nicht sehr erfreut, weil man hat jetzt die letzten Monate nur gehört, wir müssen jetzt Musiala verlängern, wir müssen den Davis verlängern.
Ja.
Ein neuer, das hat alles Priorität, ein Kimmich. Und hier, das hat natürlich was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und ich glaube, die Bayern haben jetzt die größte Aufgabe, wird sein, die Kuh vom Eis zu bringen. Dass sie das irgendwie regeln, dass alle sehen den Auges da auseinandergehen und sagen, wir können uns noch in die Augen schauen und die Hand schütteln. Weil das natürlich, wenn sowas rauskommt, es gibt im Moment, man hat schon gesprochen, es gibt im Moment anscheinend kein Angebot, was er darauf schließen lässt, dass die Bayern wahrscheinlich das Arbeitsverhältnis nicht verlängern wollen. Deswegen weiß ich nicht, warum
sie. Aber warum hat dann Eberl im Januar gesagt, das wären die kürzesten Gespräche?
Das hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und das musst du dir halt natürlich überlegen. Und da musst du mit dem Jungen sprechen und musst sagen, pass auf, die Tendenz geht dorthin. Wir treffen final eine Entscheidung am 1.3., 1.4., was auch immer. Dass der Spieler Bescheid weiß. Zwei Sachen dazu, was der Martin sagt, mit so einem Spieler zu behalten. Dass ein Müller andere besser macht, glaube ich, von der Einstellung, von der Professionalität steht außer Frage. Ja, weil wir, ich glaube schon in den letzten 10, 15 Jahren, wenn du schaust, in Robben, Ribéry, Schweinsteiger, Lahm, das waren Weltmeister, das waren Champions League-Sieger. Und wenn du siehst, als junger Spieler, du kommst da hin und siehst, wie die trainieren, wie sie sich vorbereiten aufs Training, was sie nach dem Training machen, da kommt gar keiner auf die Idee, überheblich zu sein. Ja, die bringen dich auf den Boden, weil die sehen, die Weltmeister trainieren wie verrückt. Dann habe ich das auch zu tun, dass ich vielleicht da mal hinkomme. Und die andere Sache ist aber natürlich, dass wenn du nicht mehr spielst, der Einfluss in der Kabine auch nachlässt. Und die andere Sache ist natürlich, dass bei Kompany junge Spieler überhaupt keine Rolle spielen. Ja, ein Tell, gut, der hat es in England auch schwer. Der war mal letztes Jahr unter Tuchel, hat eine gute Phase gehabt. Dann wurde die erste Amtshandlung von Max Eberl, was war das? Das war die Verlängerung von Tell. Keine Rolle gespielt ist es bei Tottenham. Ein Vidovic spielt nicht. Dann hat man Irakunda geholt, der in der zweiten Mannschaft jetzt spielt. Ein Asnou, der in Marokko jetzt auf der linken Verteidigerposition spielt, in Valladolid, Stammspieler, ist in der spanischen Liga, in der ersten Liga, den haben wir jetzt im Winter weggeschickt. Den könnten wir jetzt wahrscheinlich ganz gut brauchen. Das heißt, wenn du keine...
Also du meinst, es gibt keine jungen Spieler, die Müller besser machen könnte? Für die Hygiene in der Kabine wäre schon Hygiene, noch ein Faktor.
Das Wort Hygiene gefällt mir nicht, Patrick, aber ich
für
weiß...
Für die Atmosphäre.
Für die Atmosphäre, ja, das gefällt mir besser.
Danke.
Nur, die Sache ist die... Der Müller hat jetzt dieses Jahr 20 Spiele gemacht und 5 von Anfang an. Gegen Bochum hat der Trainer rausgenommen, da war der Trainer anscheinend nicht sehr zufrieden mit ihm. Ja, das muss jetzt keine Rolle spielen auf das, was nächstes Jahr passiert, weil er natürlich über die letzten 10, 15 Jahre...
Ich gehe jetzt einmal dazwischen. Muss nicht Bayern München an einem Punkt sagen, das sind sportliche Aspekte, die gilt es auch zu würdigen. Aber wir sind der FC Bayern, wir sind etwas Großes, wir sind etwas Besonderes in diesem Fußballland und ein Spieler wie Müller entscheidet selber, vorausgesetzt, er ist bereit, ein Gehaltsniveau zu akzeptieren, das nicht mehr so ist wie früher.
Halte ich für schwierig.
Ja?
Halte ich für schwierig, ja.
Aber ist das überhaupt, wenn ich das mit dem Gehalt nochmal nachfragen darf, ist das denn so, alle Argumente bin ich bei dir, aber ist das so, dass, ich finde das einen interessanten Punkt von Didi, dass ein Thomas Müller da sitzt und sagt, okay, die machen sich um alle Gedanken, Musiala, Davis, Kimmich, Neuer, der ja schon auch ein gewisses Alter hat und mein Name fällt überhaupt nicht.
Ja, das wird jetzt vermutet, das weiß man
nicht. Naja, aber in der Öffentlichkeit wurde es ja nicht so gespielt. Genau. So, und dann sagt er, es wird ja kolportiert, 17 Millionen oder sowas. Und dann sagen die Bayern, okay, für das, was du jetzt nicht mehr spielst, sind wir vielleicht nur noch bereit, für die Hälfte zu machen. Ich nehme jetzt mal eine Phantomzahl. Sagt dann ein Thomas Müller, dem sicherlich nicht ums Geld geht und der eine lebende Legende ist in diesem Land, in diesem Verein, sagt er dann, okay, ich spiele für 8,5, weil ich noch so viel Bock habe. Das ist ja die andere Frage. Deshalb hätte es, glaube ich, viel früher gelöst werden müssen, weil jetzt kannst du ja nur noch verlieren. Jeder Tag, der ohne Lösung ins Land geht, beschädigt mehr das Verhältnis zwischen Müller-Seite und bei den Bayern-Seite. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass Thomas Müller jetzt sagt, okay, ich sehe es dann jetzt ein, ich habe nicht mehr so viel gespielt, die Bayern haben keine 17 Millionen mehr, dann höre ich halt einfach hier auf. Das glaube ich nicht.
Absolut. Und so oder so musst du wahrscheinlich vor dem Interspiel, vor dem ersten Spiel, musst du eine Entscheidung treffen jetzt, dass du das vom Tisch hast. Und da sind wir dann wieder beim anderen. Vielleicht haben wir da noch Zeit, die Verträge, die sie verlängern haben, für astronomische Summen. Ja, im Vergleich, was bei anderen Vereinen bezahlt wird, haben sie wahrscheinlich, und wie gesagt, es gibt im Moment kein Angebot. Ja, das heißt, die Frage stellt sich im Moment nicht, ob er für die Hälfte spielt, weil die Bayern ihm kein Angebot gemacht haben, weil sie möglicherweise für ihn gar kein Budget haben. Weil sie sagen, der spielt nächstes Jahr 15, 20 Spiele, wir können uns den nicht mehr leisten.
Ist Hoeneß deshalb, wie Lothar Matthäus vermutet, ein bisschen nervös, weil er merkt, die Finanzen sind nicht ganz so im Griff, wie das früher mal der Fall war?
Also was ich gehört habe, ist, dass im Aufsichtsrat generell...
Und also die Finanzen sind schon im Griff, aber es wird eben insgesamt alles sehr kostspielig.
Aber man muss eben sagen, der Kicker schreibt heute auch, ohne die Club-WM gäbe es ein bilanzielles Minus bei den Bayern in dem Geschäftsjahr. Und das ist ja eigentlich in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr vorgekommen. Da wurden nur Rekorde auf den Mitgliederversammlungen verkündet. Das heißt, was ich gehört habe, ist, dass es im Aufsichtsrat schon eine gewisse Unzufriedenheit gibt, weil Max Eberl eigentlich die Aufgabe hatte, die Kaderkosten zu reduzieren. Und Stand jetzt ist es eben noch nicht erfolgt, weil die Verlängerungen sind eben höher gewesen als vorher.
Also geplant war ein Umbruch, jetzt hast du eigentlich aber eine Fortsetzung nur teurer.
Das ist wohl
so ein bisschen
der Vorwurf Richtung Max Eberl, weil eben die Kaderkosten unter seinem Vorgänger, deshalb kann er da eigentlich auch nur bedingt was dafür, wohl tatsächlich aus dem Ruder gelaufen sind, weil da Leuten wirklich sehr viel Geld bezahlt wurde, die heute auf der Bank sitzen, Serge Gnabry zum Beispiel, und dann gesagt wurde, so bitte nicht nochmal. Und da ist, glaube ich, so eine gewisse Nervosität. Anders ist das für mich nicht zu erklären, weil wenn man Max Eberl beim Wort nimmt, und ich glaube, dass er es genauso gemeint hat, wie er es gesagt hat, dann ist das ja das Gegenteil von dem, was heute berichtet wird, im Fall Müller. Der sagt ja, Müller braucht nur zu sagen, ja, dann machen wir zusammen weiter. Mhm. Und heute heißt es aber, Verlängerung ausgeschlossen, wahrscheinlich einfach aufgrund der wirtschaftlichen Situation, ist meine Vermutung.
Also die Verträge, die sie verlängert haben, das wird sie noch über die nächsten 3, 4, 5 Jahre verfolgen. Weil man hat jetzt schon gehört, Upamecano, man hatte Verhandlungen, da hat man sich nicht einigen können, weil der Berater wahrscheinlich auch weiß, was bezahlt wird. Nur um sich das mal vor Augen zu halten. Der FC Bayern hat in den letzten 20 Jahren die Spiele immer nach München geholt aus einer Position der Stärke. Die haben gesagt, der FC Bayern hat gerufen, die Spieler sind hin. Dieses Monopol auf deutsche Spieler oder Spieler aus der Bundesliga haben sie nicht mehr. Ein Havertz, ein Sané, die gehen dann direkt nach England. Nur, sie haben immer gut bezahlt. Bei Bayern ging es niemandem schlecht. Haben aber nie konkurriert mit anderen Vereinen, weil die Leute wussten, was sie beim FC Bayern haben. Weil wenn Hoeneß und Rummenigge gerufen haben, dann konntest du fast nicht Nein sagen. Im Moment ist der Verein schwach. Der Aufsichtsrat und der Sportverstand sind unterschiedlicher Meinung, oft. Jetzt werden auf dem Rücken dieses Zwists hat ein Musiala-Berater, ein Kimmich und auch ein Davies Gehälter rausgeschlagen, die astronomisch sind. Die stehen in keinem Verhältnis zu dem, was die Spieler wert sind. Nur zum Vergleich, der Alexander-Arnold war ablösefrei in Liverpool. Der verdient jetzt keine 15 Millionen Euro. Ablösefrei, 26, ist im besten Alter, hat er für 4 oder 5 Jahre unterschrieben. Und der Florentino Perez hat gesagt, wir haben ihm gesagt vor Monaten, du kannst zu unserem Verein kommen, aber unter unseren Bedingungen. Wenn du mehr verdienen willst, dann kannst du in Liverpool bleiben oder musst du woanders hingehen. So, und das war der FC Bayern, hat sich immer mit Real Madrid gemessen. Die sind vielleicht nicht da, wo Madrid ist, aber die Bayern waren gleich dahinter. Und im Moment werden Spieler geholt, die werden mit Geld zugeschüttet, die es gar nicht wert sind. Ein Musiala ist der drittbestverdienendste Spieler Europas. Hinter Mbappé und Haaland.
Woher hast du die Zahl?
Das ist...
von seiner Bank.
Ja. Und ein Davies ist wahrscheinlich ein Linksverteidiger, ist natürlich bitter, was jetzt passiert ist. Der ist nicht weit dahinter. Dem haben wir 20 Millionen Handgeld gegeben und der verdient 18 oder 20. Das heißt, der verdient weit über 20 Millionen als Linksverteidiger. Ja, und ein Alexander Arnold, der alles gewonnen hat, im besten Fußballalter ist, der verdient nicht annähernd das bei Real Madrid. Und ich glaube, da hat man Sachen durchgewunken, auch im Aufsichtsrat, wider Willen, weil schon zu spät war, weil mit Davis Musiala, da ist dann die Zeit davon gelaufen, da haben wir Sachen oder Verträge durchgewunken, die man eigentlich nicht machen sollte. Bei Kimmich war das der letzte Vertrag, wo man erst das Angebot zurückzieht, wo dann Leute im Aufsichtsrat sich anders entschieden haben, wo sie sich blenden haben lassen, wahrscheinlich von dem Spiel gegen Leverkusen oder von den zwei Spielen. Das ist ja oft bei den Bayern
so, dass ganz kurz, Spiele, wenn du, uns läuft ein bisschen die Zeit weg, aber wenn du das nochmal einmal auf den Punkt bringen kannst, glaubst du, dass Hoeneß da in irgendeiner Form in den kommenden Tagen und Wochen, dass ein Machtwort spricht oder sich irgendetwas Entscheidendes tun wird?
Ja, also die Position des Sportvorstands wird mit Sicherheit spätestens am Saisonende wird das Thema werden, wie es weitergeht. Also man muss sich ja nochmal anschauen, wo es macht ja die Sache nicht einfacher. Ein Musiala verdient jetzt über 25 Millionen.
Aber Eberl ist auch gefeiert worden dafür, dass er diese Verträge verlängert. Aber wer hat ihn gefeiert? Naja, viele Fans, auch ja, in den Medien ja, Fans, und so weiter. Du kannst natürlich schon argumentieren, Musiala ist ein Spieler, der im Wert steigen wird, der enorme Fähigkeiten hat. Ja, das sagst du, wenn du den spielen siehst, würde ich sagen, Martin, hilf mir. Das ist doch ein Spieler, von dem man argumentieren kann, also Musiala jetzt.
Ja, schon ein Potenzialspieler.
Ne, das ist Weltklasse. Mit
Sicherheit. Aber wird er besser werden? Wird er besser werden, so wie er spielt? Weil besser dribbeln, wie er es tut, kann er nicht. Und ob er irgendwann lernt, zum rechten Moment abzuspielen, da steht in den Sternen.
Ja, aber schon wenn er das lernt, dann wird er noch
besser. Nein, dieses Jahr hat er nicht nur gedribbelt, sondern auch sehr, sehr viele Tore gemacht, macht Kopfballtore, also ist schon viel wertvoller geworden. Aber, und das ist ein Potenzialspieler und mit Sicherheit kann der irgendwann mal eine astronomische Summe einspielen. Aber bis dahin hat er auch schon sehr, sehr viel gekostet. Das ist nicht ein Jugendspieler, der hochkommt und nach einem Jahr verkaufst und dann, sondern der hat ja dann bis dahin viel an Gehalt und dann so gekostet schon.
Die Frage ist ja, du musst ja dann irgendwann auch mal irgendwo reduzieren. Jetzt heißt Goretzka soll verlängern, Dyer soll verlängern, Upamecano sitzt hier dran, Sané vermutlich nach den zwei Toren ist auch wieder ein großes Thema. Und dann fangen sie vielleicht mit Müller an. Den Eindruck kann man ja haben, dass da dann dieses andere Statement gesetzt wird.
Ja, und das macht es ja nicht einfach, weil die Berater wissen ja alle, die sprechen untereinander, die wissen alle, was ein Davis, was ein Musiala verdient. Das heißt, wenn die jetzt diese Verträge geben und dann sagen, naja, eigentlich wollen wir ja das Gehaltsgefüge zurückfahren. Ja, wie soll denn das gehen? Und was passieren kann oder passieren wird, dass du vergiftete Stimmung hast. Weil du kannst keinen Spieler haben mit 5 oder 27 Millionen und dann hast du den Davis noch, dann hast du vielleicht den Goretzka, die alten Verträge und die neuen verdienen alle 10 und 12. Das wissen die, das wird nicht funktionieren. Das kannst du nicht machen. Deswegen, sie haben sich in eine Situation gebracht, die sie, glaube ich, die nächsten Monate und Jahre wird sie begleiten.
Punkt ist angekommen. Sané, Felix, bist du schon auf Sendung? Kämpft um einen neuen Vertrag. War eigentlich schon abgeschrieben, jetzt macht er Tore.
So ist es. Bringt sich selbst wieder immer mehr ins Spiel, was die Verlängerung betrifft. 12 Bundesligaspiele 2025 an 9 Toren direkt beteiligt. Nur Harry Kane besser in der Bundesliga mit 10. Und 9 Saisontore ist übrigens Bestwert beim FC Bayern. Bei unserem Mikro hat er gestern auch gesagt, eben zum Thema Vertragsverlängerung, am Ende finden wir eine Lösung. Also das klingt schon ganz optimistisch, aber wir haben natürlich auch gefragt, müssen die Bayern mit Leroy Sané verlängern? Und es ist sehr, sehr ausgeglichen. 52% sagen ja, 48% sagen nein. Und das bringt dann vielleicht auch ganz gut zum Ausdruck, dass hier und da, er ist zwar ein überragender Fußballer, aber dann zum Beispiel eben vielleicht die Konstanz noch fehlt und deswegen nicht jeder davon überzeugt ist, dass die Bayern eben unbedingt mit ihm verlängern müssen.
Bevor wir gleich noch mal ein paar Bilder anschauen von gestern, Thomas, du hattest eben noch einen Punkt.
Ja, weil gerade Sané passt wunderbar da rein. Sie haben ja immer gesagt, sie müssen verkaufen und irgendwie jeder kriegt irgendwie noch einen neuen Vertrag. Also für mich ist nicht die Relevanz, weil Sané jetzt 9 Punkte in der Bundesliga hat. Dafür hat er international, finde ich, zu wenig gebracht, dass er jetzt auch verlängern soll. Er möchte ja wohl auf Geld verzichten. Goretzka sollten sie verkaufen, sagen jetzt alle nach den beiden Länderspielen, müssen wir verlängern. Wer steht denn überhaupt so auf der Ausgabenliste? Ja. Nein, ganz im Ernst. Und ich würde mit Sané zum Beispiel, würde ich nicht verlängern. Wunderbares Potenzial seit seiner Verletzung bei City, nicht mehr in der Form. Was soll der jetzt kriegen? Weil genau was Didi sagt, dann sagt der ja, die anderen kriegen 20, soll ich jetzt für 12 bleiben? Irgendwie geht die Rechnung nicht auf. Da reichen 6 Punkte im Mathe-Leistungskurs für.
Aber immerhin Leistungskurs. Ich hatte nur Grundkurs, sag nicht, wie viele Punkte ich da hatte, aber ich sage Ihnen jetzt, wir schauen auf das, was sich gestern im sportlichen Vinkovic-Čanić-Tagesgeschäft der Bayern getan hat.
Natürlich. Es war ganz sicher ein
verdienter Sieg.
Pflichtsieg nannte man sowas früher.
Ja, du musst diese Spiele gewinnen, haben wir gemacht. Und
doch Irgendwas, und wenn man es nur in Joshua Kimmichs Augen sieht, stimmt nicht. Vielleicht ja, dass es eines krassen Abwehrfehlers bedarf, um die Bayern nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Bundesligaspielen gegen den Tabellen 15. in Führung zu bringen. Vielleicht, wie leicht St. Pauli zum Ausgleich kommt. Routiniert schildert später der Torwart, dem auf dem Platz die Routine noch fehlt, seine Gefühle.
Ja, sehr glücklich. Wir haben über 90 Minuten eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht, haben uns viele Torchancen rausgespielt und freuen uns sehr über wichtige drei Punkte.
Der Mann, der an diesem Tag den Unterschied ausmacht, Leroy Sané. Wichtige Tore zum passenden Zeitpunkt, jetzt, wo es für ihn um einen neuen Vertrag in München geht.
Für mich geht es eigentlich nur darum, dass wir das Spiel gewinnen. Ich versuche, meine Leistung zu bringen, mich darauf zu fokussieren. Habe schon, glaube ich, mehrmals darüber gesagt, das ist, was mich interessiert. Und am Ende, denke ich, kommen wir alle zusammen und finden eine Lösung.
Sanés zwei Treffer sind drei Punkte wert, begünstigt allerdings durch grobe Unaufmerksamkeiten in St. Paulis Abwehr. Der Unterschied zwischen dem zuletzt so instabilen Rekordmeister und abstiegsgefährdeten Hamburgern geringer, als den Bayern lieb sein kann.
Der Unterschied war heute, dass Bayern uns keine Geschenke verteilt hat und wir leider schon.
Vom Kettenverhalten haben wir da wirklich ganz, ganz einfache Geschenke verteilt und es tut halt umso mehr weh, weil ich glaube, heute mehr drin war.
Nochmal kurz ein Blick in Kimmichs Augen. Vielleicht sieht er nicht aus, als sei ihm zum Feiern dieses Sieges zumute, weil er sich Sorgen macht. Über die Personalsituation verschärft, da jetzt mit Ito der nächste Abwehrspieler langfristig ausfällt. Weil auch noch Goretzka angeschlagen zur Halbzeit raus musste. Weil die Bayern wieder ein spätes Gegentor zulassen, weil nichts mehr leicht zu fallen scheint. Immerhin, dem Druck aus Leverkusen haben sie standgehalten.
Wir müssen einfach auf uns schauen. Wir wollen unsere Spiele gewinnen. Und dann, dann können die anderen machen, was wir wollen. Wir wollen uns nicht auf die anderen konzentrieren. Wir müssen das durchziehen jetzt.
Und die Bayern fahren sicher weiter gut mit ihres Trainers Strategie, immer so zu tun, als wäre das Glas halb leer. Oder anders gesagt, als wäre Leverkusen nicht 6 Punkte zurück, sondern
punktgleich. Und wir müssen die 7 Spiele gewinnen. Und das wird ab Montag auch wieder leben bei uns. Wir müssen wieder siegen.
Das Siegen müssen. Vielleicht ist es das, was Kimmich anzusehen ist. Die Last, der Stress, das Müssen.
Tja, das ist so, wenn man beim FC Bayern unterschreibt. Da sind Siege absolute Pflicht. Der Hamann hat das selber erlebt. Aber wenn man jetzt auf die ganzen Verletzten schaut, kommt man natürlich schon zur Frage, gefährdet das die ganz großen Ziele, in dem Fall konkret die Champions League?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also die Mannschaft ist so nicht favorisiert gegen Inter. Vorher war es, glaube ich, auch schon 50-50. Aber jetzt definitiv nicht mehr, weil die Abwehr ist existiert ja eigentlich gar nicht mehr. Also da ist nur noch Min-Jae Kim übrig, Leimer vielleicht auch, aber der ist ja auch kein gelernter Rechtsverteidiger, wie wir alle wissen. Bei Manuel Neuer ist auch nicht klar, wann er wieder zurückkommt, Hinspiel wahrscheinlich nicht. Das heißt, man hat nur noch Min-Jae Kim, der, glaube ich, seit Monaten Achillessehnenprobleme hat, jetzt gestern wieder spielen musste. Also bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob der schon wieder topfit ist. Und alle anderen muss man ersetzen. Links hat man nur noch Guerrero. Und der ist auch aus meiner Sicht kein Linksverteidiger, ist meine Meinung.
Sieht sich eher als Zehner, hat
das früher in Dortmund gesagt. Ja, also ich finde ihn als Mittelfeldspieler deutlich besser. Hinten hat er einfach Defizite.
Er hat das Tempo einfach nicht.
Hat er auch mehrfach gezeigt. Und mein Gott, aber wenn man keinen anderen hat, die haben einen 17-Jährigen von St. Pauli geholt für die Regionalligamannschaft. Ich glaube kaum, dass der eine Alternative ist. Aber einen anderen Linksverteidiger gibt es nicht mehr im Kader.
Ja, schwierig, wenn man vielleicht auch weiter wegblickt. Ich glaube, Barcelona hat auch große Verletzungsprobleme. Das wäre ja ein potenzieller Gegner. Ich habe bei den Bayern so ganz das Gefühl, die Meisterschaft scheint ja eigentlich in trockenen Tüchern, auch wenn wir uns das anders noch hoffen oder wünschen. Das schützt alle vor einer gewissen Kritik.
Aber ist sie wirklich in trockenen Tüchern?
Ja,
du bekommst ja immer wieder gegen Gegner wie Kiel, wie St. Pauli und so weiter dann doch Gegentore.
Ja, aber ich glaube, Leverkusen müsste alles gewinnen und die Bayern müssen ja eigentlich dreimal patzen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Und in der Champions League, ich habe eben auch mit Didi drüber gesprochen, fehlt ja so ein bisschen die Übermannschaft und dieser Traum zu Hause, das Ding zu gewinnen, dann hättest du eine Riesensaison gespielt. Und das eigentlich gefühlt mit einer Mannschaft, die gar nicht so groß ist als letztes Jahr und die jetzt brutales Verletzungspech im Defensivbereich hat. Und wir haben ja vorher schon gesagt, wenn es irgendwo hapert, dann ist es die Defensive. Und Upamecano hat sich ja jetzt gefangen. Der wird wahrscheinlich auch zumindest gegen Inter nicht dabei sein. Man weiß nicht, wann er zurückkommt. Nein. Und wenn jetzt Kim, wo wir alle gesagt haben, der hat nie an die Leistung bei Neapel anknüpfen können, wenn der jetzt der letzte Fixpunkt in der Abwehr sein soll, dann siehst du schon, dass es prekär ist. Du kannst einen Dyer hinten reinstellen und Goretzka hat es auch schon mal gespielt, aber auf dem höchsten Niveau wird das schon problematisch.
Gerade bei dem Ansatz, den Kompany eigentlich hat, der sehr schnelle Innenverteidiger vorsieht. Wie schätzt du das ein, Martin? Also wie sehr fallen diese verletzungsbedingten Ausfälle ins Gewicht?
Ja, die fallen schwer ins Gewicht, vor allem, weil sie alle in derselben Positionsgruppe sind. Wenn du, jede Mannschaft hat Verletzte, mal mehr Pech, mal weniger, aber wenn du in jeder Linie den einen oder anderen fehlt, kannst du es immer wieder ausgleichen. Aber wenn du natürlich gerade in der Innenverteidigung und dann so eine Position, die links verteilt, die war ja mit Davies wirklich außerordentlich gut, auf einem sehr, sehr hohen Level. Wenn so einer dann wegbricht, klar, das tut weh und das schadet natürlich Bayern ganz klar. Aber ich sage, die kommen dieses Jahr auch sehr viel über die Mannschaft, über das Team. Das hat Kompany sehr gut auch hingekriegt. Deshalb glaube ich auch, dass die das aufwiegen können, auch mit einem Goretzka, der hat letztes Jahr da hinten gespielt. Den kannst du, glaube ich, im Moment überall hinstellen. Der schießt Tore, der räumt in der Mitte auf. Ich glaube, dass er für ein, zwei Spiele auch da hinten das im Zentrum gut macht. Also ich schreibe die Bayern nicht ab, im Gegenteil, so angeschossen ein bisschen und von außen noch reingeredet, das wird nicht gut kommen, glaube ich, können die wachsen und die stehen hinter dem Trainer. Und darum
eben haben wir Eto gesehen, die Szene sah eigentlich eher harmlos aus, aber es ist jetzt wieder ein Mittelfußbruch, Didi. Ne?
Ja,
bitter für ihn, muss man auch einfach mal sagen.
Das ist natürlich die Verletzungen kommen zur Unzeit und natürlich die Schwere der Verletzungen, weil Upamecano, glaube ich, auch ein Knorpelschaden, wird, glaube ich, die Saison nicht mehr spielen. Davies wird lange dauern und Ito, ich hatte die Verletzung selber, einmal links, einmal rechts. Und mir wurde damals schon gesagt, du musst sehr vorsichtig sein, aufpassen, weil wenn es nochmal bricht, muss man es wahrscheinlich operieren. Das ist bei ihm schon passiert und wenn es derselbe Fuß ist, der Mittelfuß, den kannst du halt, da kannst du Einlagen machen, den kannst du schwer entlasten, weil du natürlich am Tag 15.000 Schritte machst. Das Knie, das Sprunggelenk, da kannst du tapen, da kannst du irgendwie versuchen, was zu machen. Mittelfuß ist, und da musst du wieder Vertrauen bekommen. Deswegen, er ist gerade wieder gekommen nach der Verletzung, ist gerade ins Laufen gekommen, hat gerade in Celtic, wo er reinkam, hat er das wunderbar gemacht. Wäre eine super Option gewesen, entweder links hinten oder in der Innenverteidigung. Und das ist natürlich unheimlich bitter. Und das Problem ist jetzt natürlich, dass du nicht nur die erste Elf natürlich schwächst, sondern in der Liga muss man mal schauen, jetzt spielst du in Augsburg, wenn du nicht gewinnst, dann kannst du gegen Dortmund möglicherweise auch wenige rauslassen. Da musst du mehr oder weniger die letzten 9, 10, 11 Spiele mit derselben Mannschaft spielen. Und das im März, April, wo natürlich viele Länderspiele, wo alle schon 30, 40, 45 Spiele in den Knochen haben, das ist unheimlich bitter jetzt mit den drei Verletzungen.
Gut, kann auf der anderen Seite auch sein, dass die Bayern gerade in diesen Momenten wachsen. Und dann eben, so wie Thomas das eben angedeutet hat, dann mit dem Ziel, Finale zu Hause, dann eben was Außergewöhnliches schaffen. Und dann sprechen wir auch wieder ganz anders über all das, was wir eben angesprochen haben. Ein Name nochmal, weil wir eben ja auch schon über Thomas Müller gesprochen haben, Ralf Rangnick. Ne? Also beim österreichischen Fußballbund ganz offensichtlich nicht mehr so ganz harmonisch mit den Chefs verbunden. Und sein Name wird grundsätzlich gespielt bei den Bayern, bei Dortmund, ohne dass nach unseren Infos im Moment aktuell wirklich etwas passiert. Aber warum reizt der Name auch die Bayern?
Also
grundsätzlich.
Genau, also in der Länderspielpause ist ja nicht gesprochen worden. Das wurde mir auch nochmal bestätigt. Aber das heißt ja nicht, dass Ralf Rangnick nicht schon länger bei Bayern ein Thema ist. Bei wem genau und wo genau, da streiten sich die Experten vorstandseitig, klares Dementi. Aber das muss ja beim FC Bayern nichts heißen. Also ich glaube, so dieser Gedanke, mal mit dem vielleicht nochmal enger sich zu beschäftigen, den gibt's aktuell oder den gibt's grundsätzlich bei dem Verein. Weil er eben einen gewissen Ruf mitbringt. Aber natürlich, das ist auch klar, dann sagt mir einer aus Österreich, ja, aber nach 3 Tagen ist er wieder raus, weil er sich dann mit allen zerstritten hat. Und er bringt natürlich dieses Red Bull-Thema mit, was ja sowohl in Dortmund als auch bei Bayern extrem kritisch gesehen wird.
Können Sie sich das vorstellen? Also Rangnick bei den Bayern oder bei Dortmund?
Also Rangnick war ein großes Thema bei Bayern. Und da hat er sich ja für Österreich entschieden, weil die vor was Großem standen, die Europameisterschaft. Der wollte das erleben. Und mit Österreich ist ja jetzt, mit der Nationalmannschaft läuft es wieder ja auch sportlich in eine andere Richtung. Deshalb denke ich schon, dass er bei denen wieder rausgekramt wird und sagt, du, dein Argument damals, Nationalmannschaft, das ist jetzt nicht mehr so stark. Also, dass der dann nochmal in den Fokus läuft. Aber ich weiß im Moment nicht, was gegen Kompany spricht. Außer, dass er jung ist und noch nicht die Erfahrung hat als ein Rangnick. Ich finde, dass er es dieses Jahr nach der schweren Saison letztes Jahr sehr, sehr gut macht mit der Mannschaft, auch mit den Verletzten, mit dem allem. Ich weiß nicht, was gegen ihn spricht.
Gar nicht. Man könnte sich ja rein theoretisch Rangnick auch in einer anderen Funktion vorstellen. Aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht insgesamt dann auch noch zu unkonkret. Ja, allgemein ist Rangnick ein Name, an dem man hängen bleibt.
Aber er hat halt diesen ganzheitlichen Ansatz. Ja. Ich glaube, darauf guckt man immer. Ich glaube, dass Uli Hoeneß, wenn der wäre, der auf Rangnick steht, wie damals Rummenigge mit Tuchel. Das Problem bei Ralf Rangnick könnte ich mir nur vorstellen, der hat eine Euphorie in Österreich aufgebracht, das war Wahnsinn. Und dann hat er dieses Spiel gegen die Türken verloren bei der EM. Und seitdem geht das, was du gerade gesagt hast, alles so ein bisschen in die andere Richtung. Eigene Unzufriedenheit, die Unzufriedenheit im Umfeld. Und Rangnick bei Bayern, das fände ich für uns Journalisten schon interessant, weil ich glaube, der kann auch so einen ganzen Laden mit seinem Perfektionismus dann irgendwann total aufmischen.
Gut, oder? Also nochmal zur Einordnung, ein allgemeines Gedankenspiel ohne konkreten inhaltlichen Bezug im Moment. Ganz konkret ist aber, dass Eintracht Frankfurt sich auf dem Weg, und zwar über die Bundesliga, Richtung Champions League befindet. Gestern gab es Markus Gaub ein Erfolgserlebnis gegen den VfB Stuttgart.
Eintracht Frankfurt gewinnt mit 1:0 gegen Stuttgart und festigt damit seine Champions-League-Ambition. In der ersten Hälfte, beste Szene, 18. Minute. Knauf enteilt seinem Gegenspieler, aber dann ist er wieder da. Maximilian Mittelstädt mit der Supergrätsche verhindert er einen Rückstand. 0:0 zur Pause. Zweite Hälfte, 11 Minuten absolviert. Tuta mit Götze, Ekitike, der Pfosten und Götze. Mit der Riesengelegenheit ab der 57. dann Frankfurt einer mehr, weil Amin Aldakhil Ekitike da nur noch illegal zu fassen bekommt. Er war letzter Mann, die Rote von Dennis Aitekin. Berechtigt, 20 Minuten vor dem Ende, dann dieser Abschluss von Larsson an den Pfosten und Mario Götze macht es dann besser als ein paar Minuten davor. Das goldene Tor, das 1:0. Stuttgart mit der 6. Pleite in 10 Rückrundenspielen.
Sieg für uns, 3 Punkte, das war entscheidend, gerade gegen Stuttgart da zu Hause. Vor allem, wenn man sieht, die letzten Spiele, wie wir sie gespielt haben und da vielleicht nicht unsere Punkte geholt haben, war es immer wichtig, jetzt heute 3 Punkte zu holen. Das steht über allem und wir haben jetzt noch intensive Wochen. Wir wissen auch, wie schwer es ist, hinten raus da irgendwie da zu sein und die Spiele zu gewinnen. Von daher, wir sind froh, dass wir 3 Punkte geholt haben.
Ja, fühle ich so. Ja, ich war gestern bei dem Spiel und es ist immer wieder ein Genuss, Mario Götze zu sehen. Diese Leichtigkeit, diese Ballbehandlung, das ist schon was Wunderbares. Und wunderbar war dann auch, Felix, die Stimmung danach bei der Eintracht in der Kabine.
So ist es. Frankfurt hat eben jetzt schon einen Punkt mehr geholt als in der vergangenen kompletten Saison. Trotz des Pacho-Abgangs im Sommer, trotz des Mamouche-Abgangs im Winter. Sie kriegen das eben immer wieder hin, sich darauf einzustellen, wenn Leute gehen. Das findet natürlich auch Anklang bei den Fans. Überragend, wie die Eintracht all die Abgänge in den letzten Jahren weggesteckt hat. Immer wieder kriegen sie es hin. Und Patrick hat es angesprochen, nach dem 1:0-Sieg gegen Stuttgart gab es natürlich Grund zu feiern in der Kabine. Und mittendrin, ja, ich hab's gleich, mittendrin der Zeugwart, der gibt nämlich richtig Gas. Macht Spaß. Zeugwart Franco Ionti heißt der Mann und ich habe auch von einer Quelle gehört, Patrick hat während seiner aktiven Karriere beim 1. FC Hartberg und dem VfL 93 Hamburg ähnlich gefeiert nach Siegen, gibt aber leider keine Videos.
Genau, beim VfL 93 haben wir das ein oder andere Spiel gewonnen. Es gab auch Kabinenpartys, aber wer sich an die erinnert, der hat sie nicht wirklich erlebt. Das ist dann immer der Spruch, der dazu dann passt. Also man fragt sich natürlich, wenn man das sieht, Thomas, wie feiern die, wenn sie wirklich die Champions League erreichen, schrecklich, wenn sie sie theoretisch irgendwann gewinnen würden. Aber lassen wir das, gute Stimmung.
Ja? Ich hatte ja das Vergnügen, bei der Europa League für einen befreundeten Sender häufig dabei zu sein. Doch. Auch damals in dieser Wahnsinnssaison, wo sie es gewonnen haben. Ich finde, da passt wirklich viel. Sie hatten so einen neuralgischen Punkt, als jetzt praktisch diese große Lücke mit Mamouche. Ja. Dino ist deutlich souveräner geworden in allem. Der spricht gerne mit uns, diese Pressekonferenzen. Er hat die Mannschaft, er sieht sich so als großer Bruder ein bisschen von denen. Ekitike, schwerer Nachnehmer für uns, ist in super Form. Ich gehe davon aus, sie kommen in die Champions League. Und was in Frankfurt dann in der Kabine, aber auch draußen im Stadion immer los ist, ich meine, das wissen wir alle, die ist ja auch manchmal da, das ist schon geil. Ne?
Ja, ich war gegen Ajax tatsächlich da und habe nicht nur eins, sondern zwei Götze-Tore gesehen. Mhm. In der Europa League sind sie auch noch dabei, spielen jetzt gegen Tottenham im Viertelfinale. Und wie sie es immer wieder schaffen, Abgänge aufzufangen, neue zu holen. Hugo Larsson, Christensen hinten rechts, ein absoluter Kämpfer, der da wirklich die rechte Seite beackert. Haben unheimlich interessante junge Spieler dazu bekommen.
Und Ekitike?
Palindrom.
100 Millionen, hast du gesagt, in der Lage zu knacken. Warum?
Naja, ein Kolo Muani hat er ähnlich gekostet, wo er nach Paris ist. Marmoush hat jetzt 75, 80 gekostet. Mhm. Er ist einige Jahre jünger und trifft und hat einfach, er hat einfach alles. Er ist groß, er kann köpfen, ist beidfüßig, schnell. Das heißt, es gibt nichts, was er nicht kann. Ja? Und das ist aber, glaube ich, auch dem geschuldet. Topmüller war ja unter Druck letztes Jahr, meiner Meinung nach ohne Grund oder etwas überspitzt für mich, dass einfach da eine klare Struktur von oben da ist. Ein Krösche hat da alles im Griff, ein Trainer hat das Sagen. Man arbeitet unheimlich eng miteinander zusammen und man sieht einfach, wenn die spielen, da ist eine Einheit auf dem Platz. Und es macht einfach, diese jungen Spieler zu sehen, es macht einfach unheimlich Spaß, denen zuzuschauen. Und ich glaube auch nach dem gestrigen Spiel, dass sie in die Champions League kommen und das alles nach dem Abgang von Marmoush, 75, 80 Millionen auf der Bank, sensationell.
Ja, Ekitike, wunderbar zu beobachten, ein Schlitzohr, ne? Ein Schlingel, manchmal nicht so wirklich zu sehen, aber wenn er dann Gas gibt, dann richtig.
Ja, Frankfurt ist natürlich auch ein Phänomen, aus meiner Sicht einer der Top-Vereine in Deutschland von der Stimmung her und sie beweisen das aber. Und ich finde aber ganz interessant, das war mir gar nicht bewusst, das wäre jetzt das erste Mal, dass sie sich über die Liga für die Champions League qualifizieren. Das wäre dann natürlich auch der Lohn und wenn man sieht, Leipzig hat verloren, da der Abstand wächst so langsam.
Ja, und sieht so aus, ne, nach dem, was man hört, dass auch der Vertrag mit Dino Topmüller läuft noch bis 2026 verlängert wird, ist noch nicht offiziell, aber ich habe gestern den Eindruck entwickelt, dass wird. Beim VfB läuft es nicht. Die Leichtigkeit fehlt so aus der Vorsaison. Wo ist das geblieben?
Ja, es ist schwer zu sagen. Nach so einer, erstmal muss man sagen, die Saison wieder zu darzulegen, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, klar, den Level nochmal zu erreichen. Dann auch natürlich Abgänge. Guirassy hat sehr, 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 sehr wehgetan. Die man geholt hat, war nicht dieser 1-1-Ersatz, die auch wieder diese 15, 20, 25 Tore dann macht. Dann im Herbst sehr viele Verletzte. Lang war Mio verletzt. Innenverteidigung war lange Zeit keine. Ich weiß, es gab Spiele, wo Stiller in der Innenverteidigung war. Ich glaube, da hat man so wichtige Punkte verloren. Plötzlich kommst du dann in die Gemengelage rein. Nicht mehr in der Nähe der Champions League, dann gibt es die ersten Spieler, die schon den Markt sondieren, den Berater sagen, du, wenn wir dann hier nicht, wo, dann vielleicht, da kommen plötzlich schnell Themen dazu. Dann wichtige Spieler, die letzter performt haben, unterperformen, dann kommt plötzlich so ein, wir sehen da hinten einen Woltemade und wird so zum kleinen Star, plötzlich spielt der eigentlich die
Rolle. Aber ist eigentlich gut. Also ich meine,
ja, sehr, sehr gut. Und ich fand auch, wenn die, ich habe das mir geschaut von der Schweiz aus während der Woche, die Länderspiele, habe gedacht, boah, wenn man der U21 sich so einen Stürmer leisten kann und nicht mal die A-Elf mitnimmt, dann Hut ab. Also was der da, irgendwen hat ihn Voltemessi genannt.
Ja. Dino Topmüller hat ihn Voltemessi genannt. Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, dass er auch in der A-Nationalmannschaft auftaucht, also, wenn er so spielt. Warum hat er so einen Sprung gemacht, Voltemade? 1,98, also so hoch aufgeschossen und dennoch am Boden sehr, sehr gute Technik.
Wie beweglich der ist.
Manche sagen ein Sokrates.
Irgendwie war es ja komisch, weil in seinem Ausbildungsverein bei Werder hat man das Gefühl gehabt, war ein bisschen unterm Radar. Und er hat einen sehr guten Schritt gemacht. Er ist dann nach Elversberg in die dritte Liga gegangen, hat da gespielt. Und ich glaube, in der dritten Liga wirst du zum Mann. Und jetzt
aufgestiegen?
Aufgestiegen, genau. Und dann hat er bei Werder sich ein bisschen in den Vordergrund gespielt, dann in Stuttgart. Bin ich bei dir, wird in die A-Mannschaft reinkommen. Jetzt hat er gestern nicht gespielt, weil
nicht von Beginn an.
Genau, weil der Trainer gesagt hat, er sei müde. Aber insgesamt finde ich das, was Stuttgart spielt, ich bin mir schon klar, Vizemeister, das war eine besondere Saison, aber wo Dortmund und Leipzig und alle so schwächeln und sie können das überhaupt nicht ausnutzen und sie sind 15. in der Rückrundentabelle für die Investitionen, die da getätigt wurden, ich glaube, da darf man schon auch ein Stück weit enttäuscht sein.
Sie können die Saison sozusagen vorläufig jedenfalls retten. Am Mittwoch gegen RB Leipzig, beide stehen im Pokalhalbfinale enorm unter Druck und unter Druck stand und steht auch Borussia Dortmund heute gegen Mainz. Sie führen im Moment und wir wollen gleich darüber sprechen. Borussia Dortmund gegen Mainz. Gleich ganz kurz mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen kurz über Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Aktuell steht es nur noch 3:1 für den BVB. Nebel hat für die Mainzer getroffen. Das wäre wie wichtig für den BVB zu gewinnen?
Ja, unheimlich wichtig, dass sie Tuchfühlung halten auf Platz 5, 6. Ich habe vor 2 oder 3 Wochen mal gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn sie noch unter die ersten 4 kommen. Da hatte ich aber ihr Programm nicht gekannt. Das heißt, sie haben von unten nur noch Kiel, spielen alle von oben. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich gut, wenn du direkte Konkurrenten hast, weil das zählt dann irgendwo doppelt. Aber mit den Spielen gegen Barcelona wird es natürlich unheimlich schwer. Aber ich glaube, für das Selbstvertrauen, ich glaube, dass sie gegen Barcelona eine bessere Chance haben, als viele denken. Selbstvertrauen brauchen sie, das braucht jeder, das ist das Wichtigste. Das haben sie sich heute wieder ein Stück weit geholt. Wenn sie jetzt nächste Woche noch gewinnen, dann glaube ich, gehen sie mit breiter Brust, spielen sie gegen die Spanier und dann hoffen wir, dass sie sich tapfer schlagen.
So ist das, Martin. Was würde oder kann Mainz trotz dieses Rückschlags, den es offensichtlich gibt, trotzdem die Champions League erreicht werden?
Ja, also muss man sagen, das waren ja 6 ungeschlagene Spiele in den letzten 6. Dass das nicht dauernd so weitergeht, war auch klar. Dann heute ein Domme Chor, so der Aggressivleader, der hätte man da sicher gut brauchen können. Vene hat gefehlt, 2, 3 Umstellungen. Das war letztes Jahr sehr, sehr selten, weil der Henriksen ist ein Startelf-Trainer, der hat seine Mannschaften, will am liebsten gar nichts dran machen und mit denen. Und dann fehlen vielleicht so Nuancen heute in Dortmund und in Dortmund, das heute wusste, gerade auch nach dem Resultat von Freiburg, die wussten, wenn, dann müssen wir, also die, wenn, dann heute. Und das haben wir, oder hat Mainz, glaube ich, zu spüren gekriegt. Aber trotzdem ist noch sehr, sehr vieles möglich, weil das nicht nur ein Zufall, glaube ich, ist, dass man da steht, sondern auch ein gewachsener Fußball ist, der Mainz jetzt dahin geführt hat. Und deshalb denke ich schon, dass man dieses Jahr was holen kann.
Startelftrainer, schöner Begriff. Ist er derjenige, der mit seiner Energie, auch mit seiner Verrücktheit, den Club mitgerissen hat in einer Phase, in der es wirklich sehr schwer war, fast schon abgestiegen.
Wir hatten an Weihnachten 6 Punkte, am Rosenmontag hatten wir irgendwie 10 oder 11, in Stuttgart chancenlos 3-1 verloren und da dachte wirklich niemand dran. Also da hätte man wahrscheinlich, kein Mensch hätte mehr da gewettet. Und da war das Einzige, was man machen konnte, ist genau so ein positiv gemein verrückter Vogel holen, der Energie, neue Energiequelle, neue Energetiker, der alles auf den Kopf stellt und die Sache von hinten anpackt und die Fans mit reingeholt hat und die Stimmung gemacht hat. Und dadurch hat er den Verein, jetzt wenn man die Henriksen-Tabelle sieht, wo er steht, glaube ich, Platz 4 oder 5 oder da, also das ist kein Zufall mehr über 4, 5, 36 Spiele und deshalb spricht da sehr vieles auch für ihn und auch sehr viel, dass das in der Saison so weitergehen kann und wird, da bin ich überzeugt, die Mannschaft hebt nicht ab, Bo hat ja gesagt, die dürfen träumen, aber nur träumen reicht nicht, du musst auch was dafür tun und das tut die Mannschaft und ich glaube, dass da dieses Jahr wirklich was Großes geschafft werden kann.
Absolut, europäisches Geschäft wäre schon was Großes. Die anderen, RB will noch ran, Gladbach ist oben mit dabei und so weiter und so weiter. Die Freiburger vielleicht auch noch. Kurz zum BVB. Reicht es noch für die ersten 4? Denke ich eher nicht, aber für die ersten 6?
Für die ersten 6. Nächstes Jahr fahre ich vielleicht mit denen mal durch Europa.
Hältst du noch für möglich?
Ja, ja. Glaube ich auch.
Wie siehst du das?
Ähnlich. Also der Abstand ist einfach viel zu groß. Da müsste schon sehr viel passieren, dass sie noch an die ersten 4 rankommen. Mhm. Zumal Mainz und Frankfurt ja auch sehr stabil sind eigentlich.
Ja, und Niko Kovac hat sich heute geäußert in der Bild am Sonntag, hat davon gesprochen, er sei schon heimisch beim BVB. Auch da eine kurze Prognose. Wird er in der kommenden Saison der Trainer sein?
Wenn man Europa erreicht, glaube ich, gehen sie mit ihm in die neue Saison.
schwierig. Also ganz schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wage keine Prognose, gerade in Dortmund. Also da hört man ja einiges, dass da ein großer Umbruch geplant ist. Ob er dann kommt, schauen wir mal.
Ich hoffe nicht. Sicher. Du hoffst, dass er bleibt?
Ich hoffe, dass er bleibt.
Weil
ich glaube, das wäre das Beste für den Verein.
Weil von außen frischer Wind, frischer Impuls. Und wir bekommen jetzt auch frische Impulse von außen.
Wenn du das sagst.
Leo und Mirko. 3-1 haben wir eben gehört. Also da können wir jetzt kein Geheimnis mehr draus machen. Wie war das Spiel?
Ja, ich würde schon sagen, ein verdienter Sieg für die Dortmunder. Und prinzipiell, glaube ich, schon auch in Sachen Körperspannung das, was man sich vorstellt, oder Mirko?
Absolut. Zweikampfstärke, andere Taktik, griffig vorne, zwei schnelle Stürmer. Ich denke, Martin, wir müssen über die beiden schnellen Stürmer gegen die Abwehr der Mainzer reden.
Also Martin bleibt ja noch kurz bei uns und geht mit uns in die Analyse.
Ja.
Ich habe noch was aufgeschrieben für den Dietmar, weil er Didi ja gesagt hat, ich kannte das Programm der Dortmunder nicht. Nur die nächsten drei Spiele, Didi, für dich. Drei Auswärtsspiele in Freiburg, zweimal beim FCB, einmal Barcelona, einmal die Bayern.
Gut,
nur so für die Profis sind sie besser.
Mal schauen. Abschließend, wann oder sehen wir Sie in der Bundesliga in absehbarer Zeit wieder?
Ja, also ich
oder genießen Sie jetzt einfach das Leben auch als Privatier, darf ich sagen, immer noch frisch gebackener Papa?
Ja, aber schon eine Aussicht auf eine neue Herausforderung. Ob es Bundesliga ist, ich will mich nicht irgendwie begrenzen oder eingrenzen. Ich bin offen für vieles, auch im Süden, wo es ein bisschen wärmer wäre oder Bundesliga. Aber auch in der Schweiz gibt es zwei, drei spannende Sachen. Wenn es ein gutes Projekt, eine gute Herausforderung, sehr, sehr gerne, weil an der Linie oder im Stadion schlägt das Herz immer noch am höchsten und deshalb möglichst nah daran. Und nein, es ist noch nicht vorbei.
Nein, das hat man auch gemerkt heute Abend. Hat viel Spaß gemacht. Bedanke mich ganz herzlich bei der Runde. Verweise auf die XXL Highlights. Ich denke, das lohnt sich. Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Bis hierher, genau, mit Leo und mit Mirko Slomka. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Sonntagabend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.